Einen wunderschönen grüß euch, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, egal wo, wann, wie ihr uns hört, wir sind wieder da, Daily Game, der Podcast. Wir sind zurück mit einer weiteren richtig geilen Podcast-Episode und heute begleiten mich abermals Glatze Nummer 2, Michi.
Prost.
Prost, sagt er. Und er sieht gleich 10 Jahre jünger aus, weil er einmal ausnahmsweise beim Friseur war, Adnan.
Servus.
Grüß dich. So, kleiner Disclaimer vorweg. Ich bin der Sinan und in meinem Schoß sitzt mein kleiner Bub. Der ist jetzt fast 8 Monate alt, aber entsprechend kommunikativ, was Schreien angeht. Falls du mal losweinen sollte, werde ich kurz unterbrechen müssen. Aber ich werde nachher sowieso, nur damit ihr so Bescheid wisst, ich werde einmal kurz verschwinden, um ihn ins Bett zu bringen. Währenddessen würde ich hoffen, dass ihr zwar... dass ihr zwar einen Recap machen könnt von die ersten 2 Teile, denn heute geht's um The Guardians of the Galaxy. Wie ist eigentlich mein Ton? Ich bin schon wieder mit meinem Behelfsmikrofon unterwegs.
Ist in Ordnung, also klingt ja.
Hollert's?
Ein bisschen.
Warte, lass mich mal kurz schauen, aber vielleicht, wenn ich auf dies...
Jetzt hören wir dich gar nicht.
Hören wir dich gar nicht, ja.
Sind immer so Dinge, die man vielleicht vorher hätte ausprobieren sollen.
Ja, es ist wurscht. Das war jetzt nur ein
aber man sieht, wir sind spontan und technisch sehr affin.
Wir haben gesagt, wir sind ein sehr nahbarer Podcast. Wir sind Idioten und wir schneiden nichts.
Ja, okay.
Gut. Also, und zwar, heute geht es um die Guardians of the Galaxy, eine der beliebtesten MCU-Filmreihen. Ich würde sogar wagen zu behaupten, eine der 3 beliebtesten MCU-Filmreihen. So reiht sie wirklich von... Adnan?
Der 3 beliebt, was sind die anderen 2?
Ich würde sagen, es reiht sich so ein, so von der Beliebtheitsskala, reiht er sich für mich ein mit Iron Man und die Avengers.
Stimmt, ja, hätte ich auch.
Von der Popularität, rein von der Popularität.
Ja, würde ich auch zustimmen.
Wobei man muss ja Spidey... Iron Man und Iron Man, Spidey und die... Und die Guardians, das sind so diese, wo ich sage, die, da freuen sie alle drauf. Vom MCU, wir reden jetzt wirklich
nicht. Ja, wenn wir Iron Man und Spidey auf Platz 1 geben, dann können wir drüber reden, ja.
Ey, nein, ich würde jetzt kein Ranking, nicht was ist.
Ja, ja, nein, komm. Ersten... Glaub, das kommt schon relativ nah hin, also zumindest.
Für mich wäre eine Weile lang auch Thor dabei gewesen, aber nach dem 4. Teil.
Thor war mit hat von
im
4
Teilen. Zweiten Teil weg.
Aber jetzt rein von dem her, ja, Doctor Strange ist beliebt, aber nicht so beliebt. Hulk ist beliebt, aber nicht so beliebt. Jetzt rein von den Filmen her.
Mhm.
Und so weiter. Es ist so, aber die Guardians, der Einschlag, den die gehabt haben mit dem ersten Film speziell, die sind ja instant, waren die ein Hype. In erster Linie wahrscheinlich wegen Baby Groot.
Ja,
aber der war ja aus dem zweiten.
Na, Baby Groot ist schon am Abspann des ersten
auftaucht. Genau. Ja, gut, da hast du einen Stängel Groot.
Stängel Groot, ja. Nennst du so deinen Stängel?
Nein, du etwa?
so nenne ich meinen Bordzipf da unten. Das ist mein Stängel Groot.
Dein Stängel Groot, okay, ich glaube, ja. Okay. Ich wollte schon nicht mehr Influencer sein, yeah.
Ja, jedenfalls, ich habe vorbereitet so ein bisschen eine Background-Story zu The Guardians, weil... Ich persönlich habe auch nichts von ihnen gewusst bis zu diesem ersten Film, als announced worden ist, die Guardians of the Galaxy kommen. Wer?
Ja, und ich glaube, das war die Reaktion von fast allen, weil...
99% der Zuschauer.
Ich kann mich noch erinnern, wo es gekommen ist. Der Trailer war ja einfach nur, wie sie alle nebeneinander stehen und böse in die Kamera schauen. Also diese eine Szene, wo sie da festgenommen werden und
ja,
so.
Ja, diese...
Und du wusstest nichts, worum es geht. Also ich hatte absolut keine Ahnung über die.
Ja, aber es war eine der wenigen Franchises neben Iron Man, von denen Marvel halt nur die Rechte gehabt hat. Die haben ja seinerzeit, Marvel war ja kurz vorm Bankrott, hat dann sämtliche Rechte an einer Charaktere verkauft an Sony. Wie das ausgegangen ist, wissen wir. Wolverine Origins.
Na, das stimmt nicht.
Bitte?
Sony hatte nur Spider-Man gekauft.
Und die X-Men.
Na, X-Men hatte Fox gekauft.
X-Men nicht auch Sony?
Weil sie hatten...
Nee, Fox ist jetzt zum Fox? Großen Imperium und das... Ja.
Achso, das ist ja... Okay, Entschuldigung. Mein Fehler, das gehört jetzt aus Disney drum.
Jetzt gehört alles Disney.
Jetzt ja, aus ja, genau. Engage.
Hat keine mehr Ahnung. Ja, Ahnung, ja. Ja.
Genau. Na gut, sie haben Spider-Man verkauft, sie haben die X-Men verkauft und Spider-Man und X-Men sind die zwei größten Marken, die Marvel gehabt hat.
Ja.
Comic-mäßig. Iron Man, den wir vollgas feiern, war B- oder sogar C-Ware bei den Comics. Das war kein
beliebter
Comic. Genauso Thor und Hulk waren auch keine was gut wie beliebten Comics. Avengers, so lala. Aber Guardians, da reden wir schon von C, D oder E-Ware. Also das ist so, da musst du schon echt eingefleischter Nerd gewesen sein, dass du die Comics auch vorher kennt hast.
Mhm.
Und um uns alle ein bisschen da rein zum Tigern, habe ich mir heute ein bisschen vorbereitet und ein bisschen einen Text. Achso, Moment. Zoom sagt mir gerade, ich darf das nicht, was ich vorhab. Gut. Jedenfalls, ich habe ein bisschen einen Text vorbereitet. Ich werde da jetzt mit euch ein bisschen durcharbeiten, aber ich muss mir den auf den Schirm holen und das während der Aufzeichnung geht das nur so, das sichere ich leider nicht mehr.
Wir also, werden keine Grimassen machen.
Also, gut, das ist nicht hier. Die Guardians sind erstmals 1969 von die Autoren Arnold Drake und Gene Colan in der Marvel Super Heroes Ausgabe 18 vorgestellt worden. Die ursprüngliche Geschichte der Guardians war eigentlich in ferner Zukunft. Also die haben gar nicht in der Gegenwart gespielt, sondern die waren in einer entfernten Zukunft des Marvel-Universums. Und das Team war Charaktere wie Vance Astro, Martinex, Charlie 27 und Yondu. Und ich kenne bis auf den Yondu keinen einzigen von denen. Ich habe auch keine Ahnung, was die drauf haben. Und Yondu kenne ich auch nur deswegen, weil er halt in die Filme auch vorkommt. Das ist der mit dem Pfeifen ursprünglich diesen Pfeil kontrolliert. Der quasi Ziehpapa von Quill. Und, jo, Zwergi, du kommentierst ein bisschen mit. Die ursprüngliche Version der Guardians hat halt hauptsächlich mit die Kree zum Dorn gehabt. Die Kree kennen wir aus Captain Marvel zum Beispiel. Oder auch Ronan, der, wie heißt der? Ronan the Conqueror, warte mal, was ist der? Ronan
Der Ankläger.
Ronan der Ankläger, genau. Der ist auch Kree. Und das war so quasi ein Hauptgebiet, dass sie sich quasi mit die Kree herumgeschlagen haben. So, jetzt kennen wir aber ganz andere Guardians und das ist so nicht ganz falsch, denn wie bei auch die Avengers und bei die X-Men und so, die Mitglieder in diesen Comic-Gruppierungen wechseln gerne mal. Also das ist, man hat ja bei die Avengers, so wie vorher im Adnan erzählt, es hat ja sogar Deadpool mal mit die Avengers mitgearbeitet. Aus dem schlichten Grund, weil Captain America gesagt hat, so kann er nichts anstellen, was ihn da beaufsichtigt. Obwohl er Captain America so am Arsch geht, hat er trotzdem gesagt, naja, geht er zumindest nur mir am Arsch. Also diese Teams haben ja immer durchgewechselt. So auch die Guardians. Aber die fünf, die wir kennen, sind quasi die Kerncrew. Die waren die bekanntesten und die beliebtesten und auch die was sie am längsten gehalten haben im Team. Allerdings ein bisschen anders, als wie wir sie kennen. Und ich lese euch jetzt vor, wie die fünf in den Comics quasi dargestellt sind, mit ein bisschen Fähigkeiten und Herkunftsgeschichte. Fangen wir mal an mit Star-Lord. Peter Quill, gespielt von Chris Pratt. Chris Pratt, danke. Ich komme mit die Chrises mittlerweile durcheinander.
Ja, sind ein paar.
Peter Quill war in die Comics ursprünglich ein Astronaut, der vor Außerirdische entführt und aufgezogen worden ist. Ja. Er hat eine spezielle Rüstung gekriegt, die erweiterte Stärke und Fähigkeiten verliehen hat. Er ist ein Meister der Taktik, was man von unserem Star-Lord nicht wirklich sagen kann. Und er ist ein glorreicher Weltraumnavigator mit Und er besitzt diese Elementarkanonen. Die haben wir ja gesehen, diese zwei Kanonen, die er da benutzt. Dann haben wir als nächstes Gamora. Gamora, die grüne Alien-Lady, Thanos' Tochter. Gamora ist in die Comics Adoptivtochter von Thanos und eine hochqualifizierte Kriegerin. Sie ist von Thanos ausgebildet worden, zeigt Stärke, Fähigkeiten und so weiter, die außergewöhnliche Kampfkunst, der Umgang mit einer Vielzahl von Waffen und sie ist auch in den Comics die letzte Überlebende ihrer Rasse, ihres Planeten. Ja, das ist so quasi. Ja, so wie es im Film dargestellt wird, dass Thanos ihren halben Planeten ausgelöscht hat, irgendwann waren dann alle weg, bis auf sie. Zwergi, jetzt ganz kurz. Dann haben wir Drax, der Zerstörer, gespielt. Also, entschuldige, Gamora ist Zoe Saldana, die Schauspielerin im Film. Drax, der Zerstörer, gespielt von Dave Bautista, der ja jetzt nach Teil 3 definitiv ausgestiegen ist, beziehungsweise ausgestiegen wurde. Drax ist in den Comics ursprünglich ein Mensch. Er heißt Arthur Douglas und er ist von Thanos getötet und anschließend von einer kosmischen Entität in den mächtigen Drax verwandelt worden. Ja, also war ursprünglich ein ganz normaler Mensch und nicht irgendein Alienwesen, auf dessen Planeten Thanos quasi auch wieder alle umgebracht hat, inklusive seiner Familie. Und der ist halt eben rekonstruiert worden, ist jetzt ein mächtiger Krieger und er besitzt halt übermenschliche Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer. Ja, Zwergi. Dann haben wir Rocket Raccoon, gespielt oder gesprochen von Bradley Cooper. Der ist, genauso wie wir auch im dritten Teil von Guardians of the Galaxy sehen und in den anderen Teilen immer angedeutet wird, genetisch modifizierter Waschbär vom Planeten Half-World. Sergi, ganz kurz. Lass ihn Papa noch ganz fertig erzählen, bitte. So, Rocket Raccoon ist ein Meister der Taktik im Umgang mit Waffen, das sehen wir auch im Film. Und er ist ein ausgezeichneter Pilot und Techniker. Alles im Film. Also Rocket ist eigentlich sehr charaktergetreu übernommen worden in den Filmen. Ich lasse ihn da jetzt mal kurz krabbeln. Ich muss nur schauen, dass er nicht von der Couch fällt. Und dann haben wir Groot. Groot, gesprochen von Vin Diesel, der so glorreich viel Text hat lernen müssen. Er ist Mitglied des Flora Colossus, habe ich mir da aufgeschrieben, einer Rasse von humanoiden Baumwesen. Er kann seinen Körper regenerieren, er kann seine Gliedmaßen nach Bedarf wachsen lassen und in den Comics kann Groot auch mit Pflanzen kommunizieren und diese kontrollieren.
Also quasi der End aus Marvel-Universum.
Der Baumbart, ja. Der Baumbart des Marvel-Universums.
Nur dass dieser viel schneller spricht.
Aber nicht mehr.
Ja, auch nicht viel mehr, ne? Wobei, na, Baumbart kann, glaube ich, seine Asteln nicht auf Kommando einfach wachsen lassen. So, dann habe ich mir angeschaut, was sind so die, ich habe versucht, mich kurz zu fassen, damit ich da jetzt nicht komplett eskaliere in dieser Vorgeschichte, weil es sind ja doch einiges an Geschichten zu den Guardians, die es da gab. Aber ich habe ein bisschen geschaut, Unterschiede zu finden zwischen Comics und Filmadaptionen, was man halt so auf die Gachen findet, wo sich auch Fans austauschen und die Unterschiede halt aufzeigen in verschiedensten YouTube-Videos und was der Geil. Also, die Ursprungsgeschichte der Comic-Reihe ist halt, habe ich gesagt, findet in der Zukunft statt und sie haben es halt in die Filme, in die Gegenwart bezogen, damit es besser Platz finden in diesem ganzen MCU-Thanos-Ding, weil das hätten sie sonst nicht machen können, wenn sie die Originalgeschichte genommen hätten, weil die Guardians viel, viel später erst kommen. Dann, was die Ursprungsgeschichten angeht, na, Peter Quill ist ja in den Filmen als Kind entführt worden, nachdem seine Mutter gestorben ist. Einen ganz kurzen Moment, meine Herren. Ganz kurz. Ich muss mich da kurz stumm schalten und den beruhigen.
Wollen wir jetzt eine...
Er hat ja eigentlich einen ganz guten Segway gemacht, weil er jetzt gerade zum Film gekommen ist. Ja. Wollen wir einfach mal den ersten Teil so schnell zusammenfassen oder halb schnell zusammenfassen, je nachdem, wie gut seine Vaterkünste sind. ich fange mal an. Wenn ich irgendwas vergesse, bitte weise mich darauf hin, unterbrich mich auch gerne.
Ja.
Ich habe den Film jetzt schon länger nicht gesehen, aber so oft, dass ich glaube, ich krieg's ganz gut hin. Wie Sinon schon meinte, wir treffen quasi 1988 auf den, lass ihn 8 Jahre alten Peter, der im Spital ist und sich von seiner Mutter verabschieden soll, die eben im Endstadium Krebs hat und quasi gleich sterben wird. Sein Großvater geht halt nicht so zimperlich mit ihm jetzt um und meint, er soll sich quasi ein bisschen zusammenreißen, woraufhin der Kleine quasi aus dem Zimmer rausrennt, nachdem die Mutter vor seinen Augen stirbt.
Du hast mit der Zusammenfassung angefangen.
Ja.
Macht jetzt mal die Reviews von Zusammenfassung von Teil 1 und 2 bitte gleich.
Die beiden gleich, okay.
Ins Bett. Er ist zwar jetzt ruhig, aber das war ein perfekter Moment, da ins Bett zu bringen.
Ich komme gleich wieder. Geht klar?
Passt.
Gut.
Du warst bei der Mutter.
Ich war bei der Mutter. Die Mutter war nicht mehr bei uns. Ja, okay. Schlecht. Ja, sorry. Er verlässt, also er rennt aus dem Krankenhaus raus, ein Lichtkegel erscheint und wir nehmen an, ich weiß nicht mehr, sieht man, dass er entführt wird oder geht nur dieser Lichtkegel an? Das habe ich jetzt echt nicht zu sehen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Man checkt auf jeden Fall, okay, Peter wird jetzt entführt von Außerirdischen und dann Cut, ich glaube 26 Jahre später und aus dem kleinen heulenden Kind ist inzwischen der, wie er sich zu dem Zeitpunkt selber nennt, Star-Lord geworden, der sich den Ravagers angeschlossen hat. Das ist ein Weltraumpiraten, würde ich einfach sagen, und Schmuggler.
Ja.
Und die werden von besagten Yondu Udonta, eben in der Filmversion ist er quasi der Anführer der Ravagers, im Vergleich zum Mitglied von den Ursprungs-Guardians und arbeitet für sie. Und wir treffen ihn auf einem Planeten und ich glaube, innerhalb der ersten paar Sekunden wird klar, okay, Guardians of the Galaxy ist jetzt nicht der typische Marvel-Film, weil plötzlich ein ziemlich cooler Soundtrack loslegt und eigentlich die Handlung auch vorantreibt und man sieht, okay, ich glaube, dieser Film nimmt sich nicht ganz ernst. Und macht doch sehr den Charme aus von dieser ganzen Reihe.
Ja, also
zumindest von den ersten beiden erst einmal.
Ja, also vor allem, es war ja gleich das quasi das Intro, ne, mit dem Walkman und dann, wo er einfach über den Planeten tanzend drüber geht zu dem Song und dann das Ganze, wie die Namen und Sachen eingeblendet wurden zu Beginn. Also ich fand das ist mir immer noch total im Gedächtnis, weil das so cool war und vor allem eben diese Parallele halt zu den 80ern halt, ne, weil er da quasi in den 80ern entführt wurde und
genau, richtig, ja. Also beide Intros auch für Teil 2 sind einfach sehr legendär von beiden Filmen, einfach aufgrund von der Musikwahl natürlich, aber einfach auch, weil James Gunn es da geschafft hat, wirklich einfach was zu bringen, was zu dem Zeitpunkt das Marvel das MCU so noch nicht gemacht hat. Man hat sich immer relativ ernst genommen. Ich meine, Iron Man war immer ein bisschen die Ausnahme, der immer schon ein bisschen so in die komischere Richtung gegangen ist, was dann später bei Ant-Man noch mehr war. Aber zu der Zeit, 2014, war es eigentlich eher wirklich der Humor von Iron Man, wo man sagt, da ist Humor da.
Ja, genau.
Gab's so in den Filmen, fand ich nicht.
Gab's in der Art und Weise nicht, ja. Und es war vor allem eben diese Integration von Walkman, die ja dann so irgendwie so aufschlägt, was ist das? Also gerade bei den jüngeren Generationen, was hat er da, was gibt er da rein? Kann ich mich noch erinnern, waren so lustige Diskussionen. Also das hatte wirklich dann noch einmal so eine...
Ja, also die Musik war ständig präsent und also die haben dann noch gute Gags da mitgemacht und drumherum gemacht und es hat, ja, also wirklich, man würde sagen, es ist wahnsinnig gut auf den Beat geschnitten, ne?
Genau. Und das allein das erste Mal, wie er dann sagt, wer bist du? Und er sagt, ein Star-Lord. Und die so völlig desinteressiert. Also es war einfach echt, echt gut gemacht. Der Start halt, das Intro war wirklich super.
Ja, also es war, glaube ich, wirklich ein Geniestreich, dass man den Film einfach wirklich so hat werden lassen, wie er dann letzten Endes wurde. Weil, ich meine, gut, hätte auch komplett schief gehen können, keine Frage, dann hätten wir von denen nie wieder was gesehen. Aber es hat sich halt wirklich ausgezahlt.
Das halt, toll.
Das auf jeden Fall. Gut, dann weiter im Text. Also wie gesagt, dann nach der grandiosen Tanzszene, in der sich Peter quasi zu einem alten, durch eine alte Ruinenstadt durchtanzt, wo er einen Orb stehlen soll. Zu dem Zeitpunkt ist es einfach nur ein Orb, da weiß man noch nichts Großartiges drum herum. Peter stiehlt den, wird von den Ravagers dann verfolgt, als er flüchten möchte. Und dann kommen wir, glaube ich, eher auch schon zur Einführung von Gamora. Und Thanos wird erwähnt, dass eben besagter Orb jetzt in den Händen der Ravagers ist und Gamora soll den beschaffen. Auftrag von ihrem Vater Thanos.
Ja, genau.
Genau. Dann, ich werde das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz zusammenfassen, weil sonst sitzt man wirklich noch Ewigkeiten da. Beim Versuch, den Orb quasi zu verkaufen, trifft treffen Peter und Gamora, die sie da noch nicht kennen, aber eigentlich schon um den Orb. Die kriegen dann auch auf Groot und Rocket, die als sind Kopfgeldjäger, kann man das? Ja, ich glaube, sie sind als Kopfgeldjäger unterwegs in dem Fall, wollen Peter aufhalten, den Orb für sich auch schnappen. Coole Action-Szenen, alles geht schief und alle zusammen landen im Gefängnis.
Genau, ja.
Dort ist Gamora, bekannt wie ein bunter Hund, haha, pun not intended, aufgrund, dass sie die Ziehtochter von Thanos ist, nicht unbedingt die beste Kritiken und will eigentlich, ich glaube, von der Hälfte von den Insassen umgebracht werden. So treffen sie auch auf Drax, der eine offene Rechnung hat mit Thanos, der nämlich seine Familie getötet hat. Und tata, die Guardians of the Galaxy sind zusammengekommen und planen jetzt einen Ausbruch aus diesem Gefängnis und da lernen wir dann auch Rockets fantastische, wie kann man das jetzt nett ausdrücken, so ein fantastisches Können aus allem irgendetwas zusammenzubauen, was andere durchlöchern kann.
Mhm.
Also Waffen aus den unsäglichsten Sachen zu machen. Und ja, auch der Ausbruch gelingt, großartig und cineastisch natürlich. Sie machen sich auf den Weg nach Nowhere, der Planet, also der Skelettkopfplanet, der dann auch in den anderen beiden Teilen noch wichtig wird. Und im dritten Teil, glaube ich, sogar die Heimatbasis ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Wo sie sich dann niederlassen. Ne?
Genau, richtig. Und dort treffen sie eben auf den, so, dass ich jetzt nicht vergesse, wie heißt er im hilf mir mal schnell aus, der Collector ist es, oder?
Ja, genau.
Genau. Wo sie auch erfahren, da erfahren sie es, oder? Dass es kein einfacher Orb ist, sondern dass es sich um einen Infinity-Stein handelt.
Genau.
Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man wirklich mit...
Das Wort gehört hat, ja.
Das Wort gehört hat mit der Thematik Infinity Stones in Berührung kommt im MCU. Was man aber in dem Moment, glaube ich, jetzt noch nicht wirklich so großer Achtung schenkt eigentlich. Es war einfach so eher MacGuffin-Drop von wegen, okay, das ist jetzt das Teil, hinter dem alle her sind. Und im Laufe der Geschichte, ja, kommt es halt immer mehr vor. Man kriegt mit, verschiedene Fraktionen wollen unbedingt jetzt diesen Orb haben. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, große Endschlacht. Der Hauptbösewicht im ersten Teil ist eigentlich eben besagter Ronan, der Ankläger, der in Unknade bei Thanos auch fällt, aufgrund seiner, ja, sagen wir mal, gewaltverherrlichenden oder sogar für Thanos, der ist sogar im Thanos-Zorg teilweise mit seiner Taktik gegenüber den Völkern. Und ja, großer Endkampf gegen Ronan. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Namen. Und da wird klar am Ende, was für eine Kraft dieser Infinity-Stein eigentlich hat. Und man sieht beim Collector davor noch, dass die Assistentin von ihm den klauen möchte, den mit bloßer Hand angreift und in Fetzen explodiert. Und interessanterweise, Quill macht, also Star-Lord macht genau dasselbe, greift nach dem Infinity-Stone und überlebt es.
Genau.
Und somit schaffen sie es dann auch, den großen Bösewicht fertig zu machen, also fast fertig zu machen, weil letzten Endes ist es ja eigentlich ein Dance-Battle, der den Film entscheidet.
Genau.
Was so, ja, auch nicht unbedingt in einem Marvel-Film vorgekommen ist. Und ja, die Guardians of the Galaxy sind gegründet, der Infinity Stone ist in Sicherheit, glaubt man zumindest das erste Mal. Und das war die kurz Zusammenfassung des ersten Teils. Habe ich jetzt irgendwelche wichtigen Dinge vergessen, die im ersten Teil wirklich noch unbedingt wichtig sind? Dann bitte.
Das Wichtige war halt dann auch noch der Einsatz von Groot, ne, am Ende.
Ja, genau.
Der ihn dann, wo er ja quasi sich um alle.
Richtig, also Groot schützt die komplette, die jetzt neu gefundene Family.
geht und dann hat man geglaubt, oh mein Gott, das war der coolste oder liebste Charakter und den haben wir jetzt verloren und dann kommt der coole Abspann, ne?
Genau, und am Ende sieht man dann eben, wie gesagt, einen Krutstängel, der im Blumentopf steckt und man sieht, okay, war nicht das Ende, er tanzt sich wieder zum Leben, so nach dem Motto auch, und die Welt, das Universum ist halbwegs in Ordnung.
Genau, genau. Ja, das war so in etwa der erste Teil, ja. Und das war eigentlich dann ja auch das Mysterium, wie Peter eigentlich den Stein greifen konnte, ohne dass ihm was passiert ist.
Danke, das war jetzt gerade ein Stichwort, also ganz genau, weil am Ende erfährt man eben noch, dass er halb Mensch und halb, erfährt man da schon den Ausdruck Celestial?
Nein, ich glaube, den Ausdruck erfährt man nie.
Erst im zweiten Teil, also in dem Fall ist es dann nur, es heißt, er ist 50% Mensch und 50% außerirdisch.
Genau, das erfährt man am Schluss dann halt, ne, dass so quasi, es wird dann um den Vater gehen.
Genau, also das wird so angeteasert. Bevor man noch wusste, was für ein Erfolg der Film wird, hat man sich gedacht, okay, wir streuen mal ein paar Brotkrumen, vielleicht wird sie erfolgreich. Und ja, dann übergebe ich gleich an dich. Ist das okay für Volume 2?
Ja, Teil 2 kann man, glaube ich, also ich muss sagen, Teil 1 hat für mich halt noch zusammenfassend einfach von der Länge, von der Action, von der Comedy super gut gepasst, aber einfach alles perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach. Und das
kann ich unterschreiben, ja.
Und das hat für mich in Teil 2 dann schon begonnen, ein bisschen abzunehmen. Im Sinne dessen, dass die Länge viel zu lang, der zweite Teil für mich dann schon. Also man hat dann schon gemerkt, dass man teilweise Passagen gefüllt hat. Aber ja,
Was hast du denn in Teil 3 gemacht?
Ja, das wollte ich, dazu kommen wir.
Aber gut, ja, nicht vorgreifen.
Also ja, Teil 2, ich denke, kann man größtenteils damit zusammenfassen, oder? Dass es ja dann darum ging, wer sein Vater ist, also wer Peters Vater ist. Und es kommt dann endlich zu der großen Begegnung. Und den hatte dann der Kurt Russell gespielt.
Kurt Russell, genau, hat den Planeten Ego gespielt.
Mr. Snake, a.k.a., hat dann seinen Vater gespielt und zuerst das Beste, was ihm halt je passieren konnte, hat ein Familienmitglied gefunden, ist super happy, es ist sein Vater und dann ist er auch noch ein Celestial-Leben, also Gott ähnlich in dem Sinne der Planeten in seinem, also so ihm erzählt, dass er halt Planeten großzieht und sich um die Welt kümmert und auch die. Dann erzählt er ihm auch noch so, wie er seine Mutter kennengelernt hat und so weiter. Und eigentlich sagt er ihm da schon, dass er den Auftrag gegeben hatte.
Nein, das kommt dann wirklich erst gegen Ende. Das kommt erst wirklich kurz davor, bevor. Also nachdem Peter quasi gelernt hat, die Kräfte ein bisschen einzusetzen, damit das Finale auch spannend wird, es bietet sich doch ein klein wenig, bis man dann. Ich meine, man hat immer schon das Gefühl, dass da irgendwas zu gut ist, um jetzt noch stimmen zu können, gerade auch mit der neu eingeführten Mantis,
genau,
die ja vorgestellt wird als Ziehtochter von Ego, der sie er meint, er hat sie gefunden als Slave quasi und deren Kraft ist es, sie kann die Gedanken anderer nicht nur lesen, sondern auch beeinflussen, wenn sie sie berührt. Und vorgestellt wird sie eben ja als Ziehtochter. Und im Laufe des ganzen wir war es ein wenig und verschiedenen Handlungssträngen auf verschiedenen Orten, kommt man dann tatsächlich dahinter, was Egos wirklicher Plan ist, und da lasse ich jetzt kein weitermachen.
Ja, genau, also das ist ja dann was, er kommt ja dann drauf eben, dass eigentlich sein Vater eigentlich nicht wirklich ein Guter ist, er versucht das ja in seiner Naivität immer mehr und mehr auszublenden und da kommt ja dann auch die ganze Story mit Yondu mehr und mehr ins Spiel. Ist quasi sein Ziehvater, der ihn eigentlich entführt hatte, aber ihn dann behielt und großzieht. Ich würde nicht sagen, dass es dann so ein bisschen ein emotionales Drama ist, so auf wer ist mein Vater oder nicht, aber man merkt dann schon, man lernt ja eigentlich Yondu mehr als diesen Gangster kennen und eigentlich fast Bösewicht, hätte ich gesagt. Und da kommt im zweiten Teil schon ein bisschen so seine väterliche oder emotionalere Seite ins Leben. Und den Bruder von Yondu sieht man dann, glaube ich, auch hier zum ersten Mal im zweiten Teil, den echten Bruder vom James Gunn.
Ich glaube nicht, dass er Bruder ist, du hast es richtig. Es der ist der echt, es ist der der Sean Gunn spielt den Craiglin, genau. Der ja quasi der die Meuterei unabsichtlicherweise eigentlich anstiftet, die ja dann zum zweiten Handlungsstrang führt, dass die Ravengers sehr dezimiert werden von Face of Face.
Genau, genau.
Und genau, und da hast du dann die Entwicklung in die Richtung gehend. Und ja, genau, der Schauspieler von ihm, das ist der Sean Gunn, der jüngere Bruder
von James Gunn.
Danke, genau. Und ich glaube aber im Film sind das keine Geschwister, sondern einfach nur, das ist der Vorgesetzte von ihm. Also der Yondu ist der Vorgesetzte von Cracklin. Und ja.
Und genau, weil die Gamora war dann ja, ich überlege gerade, ob es zwischen Teil 1 und 2 noch irgendeinen Film gab, der noch einen Einfluss hatte, aber ich glaube nicht, oder? Das war so ein
Ziel. Nein, da noch nicht.
Weil der Film, also Teil 2 spielt ja quasi im Universum gesehen irgendwie nur so 2-3 Monate nach dem ersten Teil, also da vergeht nicht so viel Zeit danach.
Ich glaube, es wird nie gesagt, wie viel.
Also relativ zeitnah zumindest, ja.
Lass es ein Jahr sein vielleicht.
Echt ein Jahr, ja, also relativ zeitnah zumindest, wo sie halt dann schon unterwegs sind als die Guardians. Aber sie bezeichnen sich noch nicht als Guardians in Teil 2. Das kommt, glaube ich, jetzt.
Oh ja, am Ende vom Film auf jeden Fall, weil noch der Rocket gibt's das? Ich bin halt echt nicht auf der. Zum Yondu meint, willkommen bei den Freaking Guardians. Was hat er gesagt? Okay, er hat nicht Freaking gesagt.
aber war das schon im zweiten Teil?
Das war im zweiten, ja.
Ja, genau. Aber, im zweiten war das schon. Stimmt. Ja, das war schon im zweiten. Ja, ein bisschen fließend, die ganzen Übergänge zwischen den Filmen.
Ja, vor allem hat es doch jetzt. Wie lange sind die jetzt draußen? Also der erste war 2014 der erste war 2014 und der zweite 2017. Also man hat ja doch schon einige Male gesehen und irgendwann mal im Fernsehen lief oder gerade auf Disney Plus, dass die immer mal nebenbei gelaufen sind, da kann man dann schon ein bisschen durcheinander kommen.
Genau, und dann kommt er ja mit der Zeit drauf, dass Ego eigentlich nicht sich um das Universum kümmert, sondern eigentlich die Planeten mit seiner Essenz befüllt, also mit den Celestials, man könnte fast sagen, die Planeten schwängern in gewisser Art und Weise, weil dann in den Planeten ja dann die Celestials quasi aufwachsen und damit auch den Planeten komplett zerstören. Und darunter war eben auch die Erde und er ist halt irgendwie durch die Welten gereist, hat überall seine Kinder gezüchtet, Peter war eben einer davon, doch bisher konnte eben kein, und Yondu hatte ja den Auftrag, diese Kinder von ihm einzufangen, zu kidnappen und zu ihm zu bringen, doch bis jetzt konnte halt keiner mit seinen Kräften umgehen, bis eben Peter kam, was eben diese entscheidende Szene eben am Ende vom ersten Teil war. Doch Peter ist natürlich nicht damit einverstanden, dass er die Erde und den Planeten seiner Mutter zerstört und somit kommt es halt dann eigentlich zu einem Vater-Sohn-Gemetzel, würde ich fast sagen. Und es gibt ja dann noch einen Special-Auftritt, oder? Da war ja dann schon der Sylvester Stallone.
Genau, richtig, ja.
Der dann noch mitgewirkt hat, die ja eigentlich den Gegner von Yondu spielt, aber
also die drei oder waren es vier, die man dann am Ende vom zweiten Teil sieht, das sind eigentlich, also rein von MCU-Lore her, waren das die Original Guardians of the Galaxy.
Genau.
Dass man sie. Und da eben auch noch diese Nebenhandlung, wie gesagt, Yondus Aufgabe war für Ego, die Kinder einzusammeln und zu ihm zu bringen. Und Yondu dürfte aber irgendwie dann gecheckt haben, was der macht. Also er hat nicht genau gewusst, was er macht, aber er wusste auf jeden Fall, das ist nichts Gutes. Und deswegen hat er Peter auch nicht hingebracht. Und so erfährt man eben, dass dann der Yondu deswegen unehrenhaft, würde ich aber sagen, entlassen wurde von den Ravengers und eigentlich nur seine eigene Partie da quasi führt, weil einfach für den im Code der Ravengers Kinderhandel ganz, 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 ganz böse getadelt wird. Aber keiner wusste, warum er es getan hat. Er hat es auch niemandem gesagt. Und das ist eben auch ein, ich sage jetzt mal, eine Nebenhandlung in dem Film, die dann durchkommt, die sich sehr mit Rockets Story auch zeitgleich abspielt. Und also sehr viel Charakterentwicklung würde ich dem zweiten Teil auf jeden Fall geben, was im ersten Teil jetzt vielleicht noch nicht so war, aber also wenn man dann beide die ersten beiden Filme zusammennimmt, ist glaube ich so Charakterentwicklung wirklich groß geschrieben in den beiden.
Ja, total.
Also von Anfang Teil 1 bis Ende Teil 2 kann man da schon einen sehr großen Wachstum bei eigentlich fast allen Charakteren, eigentlich doch bei allen, nämlich sogar bei Gamora, auch wenn sie es da noch nicht wirklich durchkommen lässt. Da ist ja wirklich die nächste Nebenhandlung, Gamora, die Schwester von, Nebula, die Schwester von Gamora, die sie ja...
Die will eigentlich töten, ja.
Richtig, die sie am Anfang des Films quasi gegen der Auftrag, mit dem der Film beginnt, der Preis ist ja, dass sie Nebula bekommen und dass sie dann eigentlich vor Gericht stellen, das eine führt zum anderen und man hat dann quasi drei Handlungsstränge überall. Und wie gesagt, relativ viel auch reingebracht in den Film. Vielleicht hätte man es auch ein bisschen weniger voll machen können. Aber ja.
Und das Schlimme ist ja dann auch, dass herauskommt, dass eigentlich Ego selbst Peters Mutter umgebracht hat, beziehungsweise ihr den Tumor gab, der sie dann letztendlich dann auch tötete, was dann auch noch dazu kommt und dann findet Peter halt alles heraus, weil sich dann will das natürlich alles weitere verhindern. Sie versuchen dann, also Ego versucht dann trotzdem die Kräfte von Peter anzuzapfen, beziehungsweise ihm diese zu entnehmen. Und es kommt dann eben zu dem gewohnten Kampf natürlich zwischen den Guardians und Ego. Und im Endeffekt kommt wieder Groot zu einem letzten Einsatz am Schluss, wo er ja dann eigentlich diesen Sprengsatz da platzieren muss, um halt Egos Essenz zu zerstören. Und als sie das dann auch schaffen, also sie gewinnen natürlich gegen Ego und der Planet ja zu Ende geht, ist es dann Yondu, der einspringt, um seinen Ziehsohn zu retten und sich damit eigentlich opfert. Und das auch wieder im Punkto Charakterentwicklung, wo man das dann halt hier sieht, der ja eigentlich ein sehr, sehr cooler Charakter war. Und ich muss so echt sagen, ich war wirklich überrascht. Schon ziemlich mitgenommen, dass Yondu da den zweiten Teil nicht überlebt hat, dass er das gemacht hatte.
Auf jeden Fall. Also Guardians of the Galaxy 2 ist für mich einer der emotionalsten Filme und das über eine Comic-Verfilmung zu sagen, ist echt nicht leicht zu schaffen und das Ende vom zweiten Teil, das erledigt mich jedes Mal und jedes Mal denke ich mir wieder, nein, ich schaff's, kein Thema, da kommst du, nein, keine Chance, bevor der Abspann noch läuft, heul ich mit Rocket und deswegen bin ich, glaube ich, auch so Spoiler für gleich, wenn wir dann zu Teil 3 kommen, so enttäuscht, weil einfach was sie mit 2 da gemacht haben und man kann jetzt sagen, ja, es war jetzt einfach ein Tod, damit jemand stirbt. Nein, eben nicht. Das hat sich den ganzen Film über quasi schon entwickelt und man hat es eigentlich schon ahnen können und der Grund, wieso er es dann macht und auch er noch sagt, ich bin stolz auf dich und Ego mag dein Vater gewesen sein, aber ich habe dich erzogen. Wahnsinn. Und dann das Ende noch, dass Rocket es geschafft hat, dass die kompletten Revengers auftauchen und ihm doch noch das Revenger-Begräbnis und die Ehre zuteil werden lassen. Oh, ja, und das halt zusammen in Mischung mit dem Song Father and Son. Das ist ganz ehrlich, wer da nicht eine Träne drückt, der sollte sich mal überlegen, was falsch in seinem Leben gelaufen ist. ganz ehrlich,
Nein, das ist absolut. Also ich finde, das war unglaublich, wie sie das am Ende dann auch noch gemacht haben. Er verliert ja dann auch seinen Walkman. Der Walkman geht ja auch noch drauf.
Richtig, genau, ja.
Und dann bekommt er eben vom Craiglin den Zoom-Player. Interessanterweise. Einen Zoom-Player. So deppert. Und dann.
Eigentlich war das schon so ein bisschen Vorschädigung auf Teil 3, dass die Musik da einfach nicht mehr gut werden konnte.
Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Anekdote.
Ja, ja, also jetzt so im Nachhinein, wo du das erwähnst, stimmt. Das, man hätte sich eigentlich denken können müssen. ja. Und, aber egal, mehr zu Teil 3 dann anschließend, okay, wenn unser Jungpapa wieder zurück ist, dessen Platz gerade von einer schwarz-weißen Katze eingenommen wird. Etwas komisch. Aber gut. Zum Glück sind wir ein Audio-Podcast.
Das Coole war ja auch noch, dass Craiglin dann diese Flöte dann noch bekommt, Yondus Flöte dann erhält von Peter. Also das war
ja... diese Kimme, ganz genau, die rote. Ja.
Dass er die dann bekommt und wie sich dann das entwickelt, ist dann auch noch eine eigene, fast schon ein eigener Handlungsstrang eigentlich. Das schafft endlich, das unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also zusammenfassend zu Teil 2, also wie gesagt, ich fand ihn persönlich etwas langatmig. Ich fand den Humor auch schwächer, muss ich sagen, teilweise vor allem Drax.
Ja, mir kam vor, als hätten sie zu sehr versucht, jetzt witzig zu sein.
Genau, genau.
Was im ersten Teil wirklich noch gut funktioniert hat oder einfach von oder gut geschrieben war, je nachdem.
Ja, vor allem, weißt du, weil bei Teil 1 war die Tatsache, dass Drax halt ein bisschen irgendwie naiv oder so ist, noch schon lustig, aber ich finde, sie haben es dann im zweiten Teil und auch im dritten überhaupt dann immer mehr und mehr übertrieben mit seiner
Blödheit. Ja, ganz genau. Ich finde, sie haben es im zweiten Teil dann halt versucht, mit der Mantis zu koppeln, ihre Naivität mit seinem einfach stoistischen, so ist es, aber es kam mir einfach zu aufgesetzt vor.
Ja, es kamen teilweise noch Sprüche, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist jetzt schon ein bisschen extrem. Also fand ich auch so, also das ging, ja, ich will nicht sagen, es ging mir zu weit, aber ich finde, da haben sie zu sehr versucht, alles noch eine Spur weiterzubringen als im ersten Teil.
Ja, genau das. Es ist so, hey, da haben wir was Tolles gemacht, machen wir das Gleiche noch einmal, einfach nur noch einmal mit mehr davon.
Noch mehr, genau, genau. Und ich finde, das hat mich gestört, aber sie haben vieles dann für mich dann schon mit diesem Ende, mit dieser emotionalen Charakterentwicklung und das Begräbnis.
Wie gesagt, ich finde den zweiten Teil, also da hast du, für mich persönlich, jede Menge Charakterentwicklung, das ist gar keine Frage. Mir kam es einfach nur gerade bei diesen ganzen Witzen oder versuchten Witzen, ja, einfach vor, von wegen so, jetzt einen noch einmal draufsetzen, weil wir müssen das jetzt noch lustiger, noch besser machen. Auch die ganze Szene, so lustig sie auch war, die Szene auf dem Schiff mit Yondu, Rocket und Groot, wie sie ihm versuchen zu erklären, er soll die Kimme holen aus der Lade und da dieses, ich glaube zum 500.000. Mal, dass er wieder was Falsches bringt. Ja, wir haben schon verstanden, Groot ist süß und er versteht nicht gleich, was du ihm sagen willst. Aber das war nach dem zweiten Mal schon lustig, als dann noch Rocket so meinte, bitte sag mir, dass ihr einen Kühlschrank voller Zehen habt. Und dann geht's aber trotzdem noch einmal noch weiter.
Ja, wirklich. Ja, es ist schon traurig lustig dann jetzt, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und ja, das war für mich so der große Unterschied zwischen Teil 1. Also Teil 1 war ich einfach bombastisch überrascht und wie cool das war, weil eben der Trailer überhaupt nichts hergegeben hatte. Ich die Guardians gar nicht kannte und dann war das so diese coole Truppe, die sich dann entwickelt hat mit so einem wirklich genialer Action, genialer Musik und allem wie Dance Battle und so komplett schräg. Und bei Teil 2 hat man meiner Meinung nach zu viel versucht, noch schräger zu werden, aber ja, es ist dann halt nicht mehr schräg gewesen, sondern einfach nur noch irgendwie störend fast. Ja. Und sie haben es halt mit der Story gerettet, auf jeden Fall, wie du richtig sagst, ja. Ich denke, bevor wir dann zu Teil 3 kommen, gibt es ja jetzt noch ein paar Verknüpfungspunkte, die wir ansprechen sollten, weil es passiert ja dann ziemlich viel zwischen Teil 2 und 3.
Das stimmt, ja, wobei ich habe so das Gefühl, dass eigentlich jetzt, okay, und jetzt ein Spoiler für die letzten 32 MCU-Filme.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja.
Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte jetzt die Handlung von Guardians of the Galaxy Volume 3 Endgame thematisiert. Ja, klar, wir wissen, okay, Gamora ist tot, aber doch zurück, weil na, Ende genau. Von Endgame wissen wir ja jetzt. Okay, aber das war eigentlich auch schon das Einzige, was erwähnt wird. Ich glaube, es wird einmal kurz angesprochen, also es wird kurz erzählt, ja, wie zusammengefasst wird, wie sie dich treffen, ja.
Es gibt einen Mini-Recap, genau, aber Ja, genau. Also ich denke, der wichtigste Punkt aus dem, also aus zwischen 2 und 3 ist ja wirklich Gamoras Tod und Rückkehr, oder?
Genau, also ich glaube Infinity War und Endgame, das sind dann natürlich die...
Achso, nein, ja stimmt, das und natürlich auch Nebulas Versöhnung mit Gamora ist natürlich auch wichtig, weil sie ist ja dann eigentlich Teil, also mit der Runde, ne?
Genau, richtig. Das sieht man jetzt nicht unbedingt am Ende von Guardians of the Galaxy 2. Da ist zwar der Versuch von Gamora da, das irgendwie wieder zu richten, aber ich glaube, Nebula, die haut ja dann einfach ab im Schiff. Nachdem sie sich versöhnen will oder so, keine Ahnung. Und dann eben, ja, stimmt, in Infinity War und Endgame, da sieht man eigentlich den kompletten Character-Arc von Nebula und Gamora, wie sich das da quasi entwickelt hat oder schon entwickelt hat. Also man kann dann eigentlich eins und eins leicht zusammenzählen, so ab der Mitte von Infinity War, wo dann auch Nebula eigentlich schon im Team dabei ist.
Ja.
Wo sie Thor aufgabeln.
Genau. Also, das ist mal charaktertechnisch sicherlich ein wichtiger Aspekt. Und sollen wir noch auf das Holiday Special eingehen?
Ja, also ich fand, es war in Ordnung. Es war, die 20 Minuten, die es gedauert hat, ja, in Ordnung. Es war jetzt nicht unbedingt wichtig für den Beginn von Teil 3. Ich meine, okay, man erfährt halt, dass
Mantis.
Mantis ist die Halbschwester von Quill.
Genau, das ist eigentlich das Wesentlichste
gewesen. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was man gebraucht hat für Beginn Teil 3, weil alles andere, ja gut, Quill hat ein Alkoholproblem, weil seine geliebte Gamora erst gestorben ist, dann zurückgekommen ist, ihn aber nicht mehr kennt. Und ja.
Ja, also er bekommt ja danach den iPod. War es auch im Holiday Special? Weil im dritten Teil hat er ja dann den iPod, nicht mehr den Sohn.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorher dann. Ja, aber es hat nicht so eine Musik geändert. Nein, vielleicht hat er den ersten Song hat. Nein, dann hat er den noch nicht den Rocket gegeben, dass der erste Song noch gut ist. Aber ich fange schon mit dem Bashing an.
Ja, aber perfekter Einstieg wieder für Sinan. Also wir haben es geschafft, gerade Teil 1 und 2 zu beenden und noch kurz die Stränge zu Teil 3 reinzuziehen. Ja, also Holiday
Special. Wobei ich gehört habe, ihr habt gerade über das Holiday Special geredet. Das genau. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. So gar nicht. Okay. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Normalerweise schlaft er noch 15 Minuten. Heute hat nicht mal das Schlaflied wirklich geholfen. Hat etwas gedauert.
Vielleicht war es das Schlaflied.
Ja, ich hab dann Schlaflied wechseln müssen, dann hat es funktioniert.
Okay. So, musstest du den Rammstein singen?
Nein, er kriegt tatsächlich Misty Mountains vom Hobbit.
Okay, naja, er hat zumindest guten Geschmack.
So, wo war ich zuerst? Genau, ich wollte ja über die Unterschiede zwischen Comics und Filmen reden. Jetzt habt ihr die ersten zwei Teile plus Holiday Special so zusammengefasst. Vielleicht kommen wir jetzt nur klarer auf Unterschiede.
Comics, ja.
Ja, die Zusammensetzung vom Team, habe ich ja schon gesagt, in den Comics verändert sich das gerne mal. Nur in den Filmen aber kommt Nebula, die Adoptivschwester von Gamora, dazu. Das ist ja eben mehr so eine Will-sie-nicht-Dynamik und letzten Endes macht es dann doch. Da so im zweiten Teil, wo sie eigentlich kommt, um Gamora den Chaos zu machen und dann ihr doch hilft, schaut ziemlich cool, finde ich. Also Nebula ist ein Charakter, die ist für mich interessanter und wesentlich interessanter geworden als Gamora selbst.
Die Charakterentwicklung von ihr auf jeden Fall, ja, also gerade von Teil 1 plus dann eben, wie wir es auch jetzt erwähnt haben, Infinity War und Endgame. Sehr interessante Charakterentwicklung von ihr einfach auch, was da passiert und
wie sie so ein bisschen die Guardians mehr und mehr in sich selber einlassen kann. Das sieht man dann im Verlauf von die Avengers-Filme, von Infinity War,
genau.
Teil 3. Also die Nebula, meiner Meinung nach, fantastischer Charakter und die Karen Gillan, die was sie spielt, ist ja eine großartige Schauspielerin.
Und sie hat ja auch so eine extrem orge Story, ne? Quasi wie der Thanos sie in Einzelteile zerlegt und immer wieder aus anderen Einzelteilen dann zusammengefügt hat. Also ich fand das total drastisch eigentlich von ihrer Dramaturgie her und den Schmerz, den sie eigentlich mit sich trägt, das, wie sie das dargestellt hat, auch schauspielerisch, also absolut, ja.
Ja, diese innere Zerrissenheit spürt man,
genau.
Ganz ehrlich, ich habe mit ihr mehr gelitten als mit alle anderen.
Ja, stimmt, ja. Gibt es noch nennenswerte Unterschiede zu den Comics?
Ja, da kommen wir dann zum Beispiel zu dem, weil wir gerade über Gamora reden und das, was Thanos ja an da hat. In den Comics ist diese, also Nebula und was Thanos ja an, in den Comics ist die Beziehung zwischen Gamora und Thanos zwar vorhanden, aber wird bei weitem nicht so Fokus wie in die Filme. Da ist das ja sehr präsent. Und die Hintergrundgeschichte von Drax haben sie komplett verändert, damit der so ein bisschen so einen Rachefeldzug gegen Thanos haben kann. Weil im Film sagt ja Drax, dass Thanos auf seinem Planeten seine Familie umgebracht hat und er deswegen Rache geschworen hat,
genau,
um Thanos zu finden. Und in den Comics ist er halt einfach nur, er ist selber von Thanos umgebracht worden und dann neu zusammengesetzt zu einem Übermenschen. Also dieser Rachefeldzug existiert nicht.
Das ist schon interessant, muss ich sagen. Ja, das war mir nicht bewusst.
Was von den Comics erhalten ist bei die Guardians, ist ja dieses, das Wohl des Universums ist ja doch in einer absoluten Absicht. Egal was aufhin, egal wie deppert das sein, egal was zwischendurch passiert, das ist auch in den Comics eine nobelste Mission, die übergeordnete Mission, wenn man so will. Die Filme haben aber viel mehr einzigartige Elemente und so Wendungen und Zwischenhandlungsstränge, das gibt's in den Comics nicht. Die sind wesentlich einfacher. Und die Comics sind auch von der Zeichenart bei weitem nicht so spacig, nicht so sci-fiig wie die Filme sind. Die sind halt schon sehr Richtung Star Trek Wars Zeug, so von die Raumschiffe her. Das ist in den Comics gar nicht so präsent. Was aber, glaube ich, die meisten Leute enttäuschen wird, wenn sie einen Guardians of the Galaxy Comic an von den richtigen Urcomics in die Hand nehmen, die waren nie so lustig.
Ja.
Der ganze Humor, das ist alles ein bisschen durch die Dynamik der einzelnen Charaktere und das Umschreiben der neuen Drehbuchautoren ist das gekommen. Ich meine, ganz viel von Peter Quill ist einfach Chris Pratt, der um und um blädelt. Im ersten Teil, da gibt's diese berühmte Szene, wo er dem Collector diesen Orb, wo der Infinity Stone drin ist, überreichen will, dann fällt ihm der Orb, er hebt ihn auf und hält ihn gleich wieder her. Das ist nicht gescriptet, das ist einfach Chris Pratt, der botschert war und die haben das im Film lassen.
Wirklich? Okay.
Ja.
Cool.
Sehr viel dieses Verhaltens von Star-Lord, dieses Geschäke, dieses Dumm-Tanzer, das ist halt einfach Chris Pratt. In den Comics sind die bei weitem nicht so humorvoll. Sicher gibt es den einen oder anderen witzigen Moment.
Ja, aber dieser Star-Lord ist auf jeden Fall viel ernst, seriöser auf jeden Fall. Ja,
das merkt man auch im Videospiel
von
2021, die ja wirklich sehr, sehr, sehr nah an den Comics angelehnt sind, auch storytechnisch. Und da ist, ja, da merkt man ganz genau, wie du sagst, es ist so dieses Family-Feeling zwischen ihnen ist da, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und die Witze sind einfach auch nicht so dieses MCU-Brad-mäßige, sondern eher etwas aufgesparter und in weniger Dosen, als sie es in den beiden Filmen machen.
Okay.
Und Scheiße, jetzt bin ich ganz rausgekommen. Jetzt weiß ich, was ich sagen will. Genau. Wenn ihr überlegt, MCU, ich meine, abgesehen von Iron Man, der halt einfach Robert Downey Jr. alles zu verdanken hat, ja. Aber dieser humoristische Standard, der ist wirklich mit den Guardians of the Next Level gehoben worden. Weil Thor 1 hat halt den einen oder anderen Gag gehabt, so mit der Tasse dieses Want More und so Sachen. Diese Avengers 1, diese Witze, wie zum Beispiel, wo Captain America hinten aus dem Flieger springt und Natasha Romanoff meint so quasi, den Kampf würde ich auslassen, das sind quasi Götter. Und Cap einfach so, da wo ich herkomme, ziehen sich Götter nicht so an. Was? Oder wie hat er gesagt, da wo ich herkomme, gibt es nur einen Gott und der zieht sich nicht so an. Also es war schon immer lustig, das MCU, hat lustig angefangen, aber die Guardians haben es auf 11 aufgedraht. Das ist
voll.
Und ab Guardians 1 ist ja generell der MCU-Humor immer intensiver geworden, sag ich jetzt mal.
Ja, das ist ein gutes Wort, ja, intensiver, ja.
Bis Thor 4 es einfach maßlos übertrieben hat.
War nicht, also ich muss jetzt gerade überlegen, Ant-Man 1, war der vor oder nach Guardians? Weil der war eigentlich auch humortechnisch auch komplett untypisch fürs MCU.
Der war auch noch gut lustig, ja.
Ant-Man 1 war auch wirklich mega lustig. Also der hat mich auch sehr überrascht. Ist ja auch irgendein CD-Charakter, was auch immer,
ja, ja,
von Marvel. Und ich war nicht gewusst, wer zur Hölle so überhaupt... Ich meine, ich wusste, es gibt einen Ant-Man, aber wieso sollte man einen Film von dem anschauen? Aber
halt, ja gut, genau, der kam 2015, also ein Jahr später, wo man dann gemerkt hat, hey, es könnte funktionieren mit Humor im MCU.
Mhm. Ja, und das ist halt... Ant-Man hast du einfach angeschaut, weil Paul Rudd, ganz einfach... Das ist einfach Wahnsinn. Der Typ ist geil, er ist lustig, egal was der angreift. Und er altert nicht.
Ja, vor allem, weil eben er zu einem Superhero, eine Superhero-Rolle angenommen hat. Also das war das, was mich halt dann auch total interessiert hat. Ja. Und er hat es meiner Meinung nach auch gut gemacht. Ja. Ja, aber das stimmt. Also das mit dem 11, das stimmt auf jeden Fall, dass sie den Humor voll aufgedreht haben. Aber dann halt leider zu weit gingen. Das ist, glaube ich, das, was...
Mit zu weit, da ist für mich wirklich der Pinpoint, ist Thor Love and Thunder. Das war schon immer lustig. Das war so krampfhaft Disney-lustig, dass das Wetter hat. Das ist richtig Wetter.
Genau, und Adnan und ich haben vorher gerade in der Zusammenfassung von den ersten beiden auch gesagt, das ist, also mir persönlich ist es aufgefallen, dass schon im zweiten Teil von Guardians da schon etwas aufkam, so nach dem Motto, wir müssen jetzt noch lustiger sein. Wir müssen da jetzt noch eins drauf toppen auf Muss. Und ich finde, da hat es schon klein wenig begonnen, weil der erste war ja wirklich noch super lustig. Im zweiten kam es dann schon etwas angestrengt auf Muss vor.
Ja, genau. Zu viel, ja. Und dann, ja, und wie lange haben wir jetzt auf Teil 3 gewartet? 7 Jahre?
Nein, gar nicht so lange. Warte mal, 2017? Ja, es waren 6 Jahre. Aber du darfst nicht vergessen, inzwischen ist der James Gunn rausgehaut worden. Dann haben 100.000 andere Leute gesagt, nein, wir machen es nicht. Dann hast du Ewigkeiten gewartet. Weil ich glaube, ursprünglich geplant war der Vorpandemie, also 2020 schon.
Dann ist er dazwischen noch zu DC gewechselt und hat noch die Suicide Squad gemacht. Im
genau.
Alien-Stil. Also es war also quasi Copy-Paste.
Nur ab 18, ja.
Copy-Paste war ab 18, genau.
Die James-Gunn-Formel halt.
Genau.
Aber sie funktioniert. Das Suicide Squad war gut.
Ja, auf jeden Fall.
Und er hat diesen Humor gehabt, den wir so gern haben. In der richtigen Dosis.
Mhm. Genau.
Wobei sagen wir es, ich mag auch einen Humor von Taika Waititi, siehe Thor 3.
Thor 3 war auch klasse.
Taika Waititi hat eigentlich einen super geilen Humor. Was er allerdings geraucht hat bei Thor 4, das ist mir schleierhaft. Aber jetzt kommen wir mal schon klarweise, jetzt haben wir die ersten zwei Teile, habt ihr durchbesprochen?
Zeit für
die beiden. Habt ihr euch eine Meinung zu den beiden Teilen auch gesagt?
Ja,
wie ist deine? Ja, also mit bestem Wissen und Gewissen haben wir es reingebracht, ja.
Weil dann würde ich gerne nur sagen, quasi Guardians 1 hat mich absolut geflasht, eben mit null Wissen eingegangen und dann sofort in diese Dynamik verliebt, in dieses freche, doch teilweise sehr, sehr zynisch, sarkastische von den einzelnen Charaktere und halt, ja, da ist für jeden Humor irgendwie was dabei. Da ist dieser kindliche Humor von Drax, der einfach nur ein Riesenbaby ist. Da ist ein Rocket seine Spitzfindigkeit, wenn er wieder mal irgendwie irgendein Körperteil klauen will, einfach weil. Und Quill, der Tollpatsch, der händeringend versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten. Also ich habe das ziemlich angefeiert. Im zweiten Teil habe ich das sehr genossen, dass wir ein bisschen mehr Beziehungen gekriegt haben. Wir haben ein bisschen mehr Dynamik zwischen Gamora und ihrer Schwester gekriegt. Wir haben ein bisschen Beziehungen zwischen Gamora und Quill gekriegt. Allerdings auch zwischen Mantis und Drax. Das habe ich so gefeiert im zweiten Teil. Dieses, wo Mantis und Drax so nebeneinander sitzen und Drax so, du bist so hässlich, wie könnte je irgendjemand sich dir nahe fühlen? Auch so, what the fuck, das kannst du nicht bringen, Drax, what the fuck? Also, großartig.
Sehr amüsant. Bei dir fällt das in Kategorie großartig. Adnan und ich haben mir gedacht, das waren so die Dinge, wo wir uns gedacht haben, okay, muss das jetzt sein? Ist das jetzt extra auf extra? Das waren so die, genau das waren diese Beispiele auch, wo wir gesagt haben,
Das war für mich, Character Establishment Drax. Ich habe von Drax im ersten Teil nicht viel mitgekriegt, außer dass er Hau drauf ist, der Wortspiele nicht ganz kapiert. Im zweiten Teil habe ich mehr von Drax erlebt und habe festgestellt, okay, der ist nicht einfach, der kapiert nicht einfach nur Wortspiele nicht, sondern der ist auch einfach in Interaktionen mit anderen Lebewesen genau ein Hau drauf. Und ich bin durchgesessen, ich war sprachlos, was der da sagt, aber auf einer sehr Schwarzhumor berührten Ebene. Und mein Humor ist schwärzer, als jeder Kaffee sein kann.
Daran lag es gar nicht. Ich fand's auch witzig. Es war, für mich kam da das erste Mal so das Gefühl auf, so, okay, sie versuchen es zu sehr. Auch die Interaktion dann mit Drax und Mantis. Aber wie gesagt, ganz persönliches Feeling, was das betrifft.
Total.
Aber ja, jedenfalls, was mir an beide Teile einfach immer recht taugt hat, sind diese, speziell durch Quill, diese ganzen Anspielungen auf die 80er. Quill ist ja durch seine Herkunft ist er wirklich, er ist eine Metabombe. Er bringt eine Anspielung nach der anderen und im ersten Teil war es ganz viel durch die Musik. Also der Soundtrack vom ersten Teil ist ja, den kann ich auf und anhorchen. Der Soundtrack vom ersten Teil ist pure Stimmungsmucke von Anfang bis Ende. Der zweite Teil hat bei der Musi ein bisschen nachlassen. Da
ja,
sind ein paar Songs dabei, wo ich gedacht habe, muss ich jetzt nicht haben. Ein paar waren auch wieder gut. Und musikalisch hat mir zum Beispiel der dritte dann komplett verloren. Aber zu dem kommen wir jetzt dann wahrscheinlich noch.
Yeah.
Aber Teil 2 hat mich, glaube ich, am meisten unterhalten durch die References. Weil da sind nur mehr Anspielungen. Nur mehr, allein durch Kurt Russell. Und durch Pac-Man und was da gerne was nur. Also teilweise nur voller mit Anspielungen. Und trotzdem haben wir die Dynamiken mehr taugt. Und auch das, wo Rocket Raccoon das Raumschiff repariert im Void und dann kommt dieser Angriff von die
Ravagers.
Von die Ravagers. Und er hat einfach überall Fallen ausgelöst. Das ist einfach eine Hammer-Szene, wo man auch wieder mal sieht, hey, Rocket Raccoon, mit dem sollte das die echt nicht anlegen.
Tja.
Und wieso man sie mit Rocket Raccoon nicht anlegen sollte, erfahren wir Segway in Teil 3. Wer mag anfangen?
Na, besser nicht.
Ich wollte gerade sagen, das könnte ich irgendwie finden.
Dann fange ich mal und versuche neutral zu bleiben mit einer Zusammenfassung an. Wieso? Wie fangen wir jetzt an? Also es beginnt mal ganz anders, als wir es gewohnt sind von The Guardians. Es beginnt mega düster.
Ja.
Wir sehen wirklich Rocket Raccoon als winzig kleines Waschbärli, der auf dem OP-Tisch zerlegt wird in seine Einzelteile und ergänzt wird durch neue. Und dieser Baby-Waschbär mit all diesen Metallplatten und was der gar nicht, was nur wird dann einfach in einen Käfig geschmissen mit anderen modifizierten Lebewesen, mit denen er sich anfreundet und dir bricht instant das Herz. Also sie sagen dir das und du sitzt im Kino und denkst, holy shit, was ist mit den Guardians passiert? Da ist null Humor, es ist einfach herzzerreißend, hochtausend. Und diese Geschichte, diese Ursprungsgeschichte um die Draht, sie im gesamten Film. Weil in der Jetztzeit irgendwer, also dieser Erschaffer von Rocket, der, ich hab seinen Namen vergessen, wurscht, der ist irgendwie so ein Erschaffer generell von Leben, der erschafft Planeten, um zu schauen, wie die funktionieren, diese Zivilisationen, und wann sein Experiment beendet ist, dann vernichtet er den Planeten, zieht weiter und baut wieder an. Das ist so sein Ding. Der macht es. Und er ist auf der Suche nach dem perfekten Wesen und dem perfekten Planeten. Das ist so sein Überziel. Er möchte die perfekte Zivilisation erschaffen.
Mhm.
Und er ist hinter Rocket her, weil Rocket selbst als kleiner Mini-Furz-Waschbär mit nur einem Sekundenblick auf ein technologisches Gerät gesehen hat, was mit diesem Gerät nicht stimmt, obwohl er keine Ahnung hat von den technischen Spezifikationen selbigen Geräts. Was Rockets Gehirn zu einem einmaligen Ding des Universums macht. Deswegen ist er hinterher hinter Rocket. So. In Teil 3 von Guardians of the Galaxy sehen wir also in der Gegenwart diese Jagd nach Rocket und Rockets Gehirn und gleichzeitig immer wieder Flashbacks in diese düstere Zeit, wie Rocket diesem Gefängnis eigentlich entkommen ist, beziehungsweise wie er dort nur länger gequält und gefoltert worden ist. Extrem schwieriger Mix, wann du in einen Guardians-Film gehst. Wenn du in einen Guardians-Film gehst und du kriegst alle paar Minuten wieder so ein Flashback, der dir mit Anlauf, mit Stollenschurch in die Nieren springt, dann denkst du echt jedes Mal wieder, Alter, ich bin eigentlich zum Lachen da und ihr kommt mal mit sowas alle paar Minuten. Das ist schwierig. Die Geschichte von Rocket ist, wie gesagt, herzzerreißend und auf der einen Seite war ich sehr froh, es gesehen zu haben, diese Geschichte, weil es einfach dem Charakter Rocket extrem viel Tiefe verleiht und ich bin sehr empfänglich für sowas, für so emotionale Geschichten. Und selbst jetzt beim Wiedererinnern an die Leidensgeschichte dieses Waschbären kommen mir wirklich die Tränen. Es passt aber so gut, das war irgendwie überhaupt nicht in die Guardians-Filme ein. Es war ein Riss, der mir gefallen hat und gleichzeitig den ich gehasst habe, weil ich nicht wegen dem ins Kino gegangen bin.
Genau, also dem kann ich nur zustimmen, weil mit der Story von Rocket hatte man das Gefühl, okay, sie versuchen jetzt ein anderes Level in die Filme reinzubringen, für das ich eigentlich empfänglich war und was ich auch sehr, sehr spannend und interessant fand und emotional mitreißend. Gleichzeitig haben sie dann über diese doch so wichtige, charakterentscheidende Story wieder den Oldschool-Film quasi draufgegeben mit wir legen noch eine Nummer drauf mit Humor und allem drumherum, was halt dann eigentlich den Wert dieser Story komplett untermauert hat, meiner Meinung nach.
Jetzt haben wir Folgendes, dass, weil du das gerade erwähnst, es taucht ein neuer Charakter auf. Ein Charakter, auf den sich ganz viele Fans gefreut haben. Und das ist Adam. Nicht Black Adam, sondern quasi von dieser
anderen. Adam Warlock.
Adam Warlock, genau. Adam Warlock ist erschaffen worden als Überwesen, als übermächtiges Wesen von denen aus Teil 2 von diesen Aliens. Der wird da auch kurz angeteased mit einem Kommentar.
Mhm. Und am Ende, das haben wir vorher nicht in der Zusammenfassung drin gehabt, eine der vielen Nebenhandlungen von Teil 2 ist eben dann, die darin aufgeht, dass, wie hieß sie, die Goldenen, wie heißt die Rasse, helft mir kurz. Also die Hohepriesterin Aisha war es im zweiten Teil, die dann quasi besiegt von den Guardians ein bisschen durchdreht und diesen Übermenschen, will ich jetzt nicht sagen, aber dieses Übergeschöpf erschaffen möchte, um die Guardians zu besiegen. Das wird so am Ende von Teil 2 noch geteasert.
Mhm. Genau. Und dieser Adam Warlock ist meine persönliche Meinung jetzt, ja, eine der lächerlichsten Figuren im gesamten MCU.
Total.
Also der ist wirklich, er dürfte wirklich übermächtig sein, weil der hat echt einen Punch und Fähigkeiten, aber der ist so dermaßen lächerlich. Das ist, die kann ich nicht ernst nehmen und der ist unter anderem einer der Faktoren, meiner Meinung nach, die den dritten Teil ziemlich zerstören, aufgrund dieser Lächerlichkeit, weil er ja eine Nebenbedrohung sein soll, neben diesem komischen Erschaffer.
Genau.
Aber er ist keine Bedrohung, er ist eine Witzfigur.
Und ich glaube, also jetzt auch wieder meine persönliche Meinung oder Annahme, dass sie das gemacht haben mit dem Hintergedanken schon, dass Drax ja aus dem Film geht und er quasi jetzt für Drax einspringt, für seinen bescheuerten Humor.
Ja, sie haben eh stückweise jeden einzelnen Charakter mehr. Also bis auf Rocket und Groot haben sie ja alle so stückweise ersetzt. Nebula ist der Ersatz für Gamora. Jetzt haben wir einen Ersatz für Drax. Quill wird mehr oder weniger von Rocket ersetzt und statt Rocket kommt halt dann der Bruder von James Gunn. Ich vergesse, wie er spielt. Craiglin. Aber der jetzt
bei Craiglin.
Craiglin. Und so haben es quasi die Crew klarweise ersetzt. Dieser Teil, ich muss sagen, dieser Teil des Films, den nehme ich noch an. Die Crew muss sich verändern, weil eben Dave Bautista steckt aus und Chris Pratt steckt aus. Diesen Wechsel der Crew, den habe ich nur annehmen können. Aber diesen Misch aus einer der traurigsten Geschichten, war nicht sogar die traurigste Geschichte im gesamten MCU, verbockt in einem Film mit so derber Lächerlichkeit durch speziell Adam Warlock. Das war ein Misch, der das war für mich kein guter Kaffee. Ich habe tatsächlich, ja. Ich glaube, ihr seid da meiner Meinung, es war der schlechteste von den drei.
Ja. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Und mitunter, glaube ich, sogar einer der schwächsten MCU-Filme.
Ja.
Was schade ist bei der Prämisse, wie gut diese Rocket-Story eigentlich ist.
Genau, genau. Es waren zu extreme Schwankungen zwischen halt düster, deprimierend, wie es um Rocket geht, und dann plötzlich extrem lustig und dann wieder deprimierend, dann wieder Action. Da war einfach viel zu viel. Also, viel zu viel übertrieben, und es hat einfach keinen Strang. Ja. Man hatte diese 20-minütige Story von Rocket, die aufgeteilt wurde auf diesen, keine Ahnung, 2,5 Stunden Film.
150 Minuten, und das Problem war, du hattest nur 130 Minuten vom Restfilm.
Ja, genau. Diese 130 Minuten waren einfach, meine Erwartungshaltung ist nicht, dass man jetzt die 20 Minuten auf 2 Stunden ausgedehnt hätte, aber was du auch angesprochen hast mit der Charaktertiefe von Rocket, ich fand, dass das einfach nicht mal zur Geltung kommen konnte, weil der Rest des Films einfach versucht hat, so zu sein wie die früheren Filme. Und da hat man meiner Meinung nach halt viel Potenzial vergeben, was man hier eigentlich hätte anders machen können.
Wäre der restliche Film wie der erste gewesen vom Humorlevel?
Ja.
Der erste hätte gepasst.
Genau.
Sie hätten nur nicht übertreiben sollen mit dem Ganzen.
Ja. Es geht nicht darum, dass es jetzt ein deprimierender Film hätte werden sollen. Aber sie wollten halt einfach nochmal mehr und mehr drauflegen und so. Und also ich bin ja auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass der letzte MCU-Film von James Gunn ist, und das ist eigentlich die Story, die er aufgebaut hat und die Charaktere, die er aufgebaut hat. Er will sicherlich, dass er gut in Erinnerung bleibt im MCU, auch wenn er jetzt quasi die Mitbewerber leitet. Aber irgendwie kam das nicht rüber. Also es war so, ja, ich mache das jetzt noch, weil ich dann doch zugesagt habe, aber eigentlich habe ich jetzt schon einen anderen Job und eigentlich interessiert mich nicht mehr.
Danke, es ist genau das Gefühl hatte ich nämlich auch. Und ich muss auch sagen, also ich habe mich auf diesen Film dermaßen gefreut. Also vielleicht ist es auch meine Schuld. Ich habe einfach Erwartungen an diesen Film gehabt, die anscheinend jetzt im Nachhinein gesehen einfach nie zu erfüllen gewesen sind. Für mich war es der letzte James Gunn-Film im MCU. Das Ende der bisherigen Guardians. Wie ich vorher schon gesagt habe, Guardians 2 ist für mich einer der emotionalsten Filme. Das Ende von dem zweiten Teil, das zerstört mich jedes Mal. Auch wenn ich noch so sehr versuche, dass ich cool bleibe und keine Träne, vergiss es.
Das ist eigentlich schon den perfekten Usernamen im Zoom für die.
Ja, richtig. Ich habe mir auch gedacht, aber egal. Und nochmal, Spoiler-Alarm für sämtliche 32 oder mittlerweile 33 MCU-Filme, Spoiler für die Guardians-Filme, dass der Tod von Yondu am Ende des zweiten Teils sich den ganzen Film über aufgebaut hat, hatte plötzlich Meaning, das hat was bedeutet, warum er es getan hat, seine letzten Worte, Ego war vielleicht ein Erzeuger, aber ich bin dein Vater, oder wie er das auch immer gesagt hat. Das hat richtig getroffen. Und ich habe gedacht, ja, sowas erwarte ich mir von Teil 3. Und es war aus den Trailern ja schon klar für Teil 3, dass die Rocket Story, ich sage jetzt mal, ein großer Teil wird, dass sie nicht für jeder Mann, jeder Frau, whatever ist, dass es halt wirklich an die Nieren geht. Ist einfach so. Also ich bin drin gesessen und mit, klar, Tränen in die Augen und denken, what the fuck, was tun die dem armen Viech an? Auch wenn es natürlich
Viechern.
sehr, sehr gewollt war, keine Frage. Aber trotzdem, man wusste, worauf man sich einlässt, auch schon von den Trailern her. Und apropos Trailer, die haben es angekündigt mit Once More With Feeling, ein letztes Mal mit den Guardians. Und man dachte, jawohl, ich freue mich auf diesen Ritt. Ja, und dann sitze ich in diesem Film und ich muss ehrlich sagen, das war nach langem wieder mal ein Film, wo ich nach einer Stunde auf die Uhr gesehen habe und dachte, okay, geht da jetzt was weiter?
Wirklich, ja, also.
Und auch Charakterentwicklung, es ist, ich meine, es, sie deuten es an, okay, ja, Quill ist am Boden zerstört, weil Gamora tot und doch wieder zurück ist, ihn aber nicht will, sondern eigentlich glücklich ist bei den Ravengers, er deswegen dem Alkohol verfällt, Nebula kümmert sich daraufhin, oder alle kümmern sich um Quill, das sieht man schon an den ersten paar Minuten, okay, so nach dem Motto, okay, er ist schon wieder so fertig, bringen wir ihn, alles toll, ja, das sind alles geklärt in den ersten paar Minuten, dann taucht dieser Volldepp von Adam Warlock auf, und sich denkt, ah, okay, gut, der könnte eine Gefahr sein, und wie gesagt, in den genau Comics,
30 Sekunden.
Ganz genau, richtig, und dann wird diese ganze Thematik von Quill und dessen Probleme, die er halt einmal hat mit dem ganzen Verlust, einfach ins Lächerliche gezogen.
Genau.
Und nicht wie im ersten Teil, wo noch der Humor vielleicht auch dazu genutzt wird, dass man einen Handlungsstrang betreibt. Nein, es wird ins Lächerliche gezogen. Und diese Aufzugsfahrt, wo Quill quasi erklärt, wie die Guardians zusammengekommen sind, was alles passiert, was man ja schon im Trailer gesehen hat, macht das Ganze wieder kaputt. Diese ganze Tiefe. Sämtliche Shots, wo du jetzt denkst, okay, Fake Dive oder wie du es nennen willst, jedes Mal glaubt man, okay, jetzt ist einer der Guardians dran, und man verliert ihn. Nein, und wieder rausgefaked und wieder nichts gemacht. Charakterentwicklung, am meisten noch Nebula, wo ich sagen würde, die versucht so ein bisschen den Lead gemeinsam mit Rocket zu übernehmen, hätte ich gesagt.
Mhm.
So von der Entwicklung her, dass sie ein bisschen bereit ist und halt quasi auch Gefühle zulässt, wo man einfach auch sieht, wie es ihr nahe geht mit dem Rocket, was ich eine super Szene fand. Mhm. Aber wie gesagt, lass es 25 bis 30 Minuten die Story von Rocket gewesen sein. Die restlichen 120 Minuten waren einfach ein Problem.
Ja.
Und haben mich persönlich sehr enttäuscht.
Ich finde auch, dass das zur Enttäuschung des Films beitragen hat auch der Antagonist. Dieser Typ, nicht, er war sicher, war eine Bedrohung und es war echt grausam, was er Rocket an der Hand.
Ja, und selbst das war in den letzten 5 Minuten plötzlich aufgelöst.
Genau.
Na, und auf das wollte ich gar nicht hinaus. Ja, das ist auch der Endfight war kein Fight, nicht? Ich finde, der Schauspieler hat mich verloren gehabt ein bisschen. Er hat mir den zu sehr verkauft. Ich hab's richtig gespürt, dass der diese Rolle jetzt bewusst überspitzt spielt. Er hat angefangen in diesem oh, Psycho Dad, das war mir wirklich gedacht, so Psychotyp, aber dann war es mir zu aufgesetzt Psycho. Er war zu wenig in der Natur des Charakters drin und zu sehr auf, ich spiele diesen Charakter. Und ich mag das nicht, wenn ich einem Schauspieler sein Spiel anmerke. Dann verliert mir der Charakter. Also der Antagonist in dem Film hat, finde ich, auch beitragen dazu, dass mir die Spannung gehört hat. Weil völlig abgesehen davon, dass der Endfight so kurz und knackig war, das hat mich gar nicht so gestört, wie dass mir der Antagonist so egal war.
Ja, ich finde, das trifft's gut. Das war wirklich egal, weil du hast ihn nicht so wahrgenommen für mich und du denkst, es wird aufgebaut, aber irgendwie ist nichts passiert. Und ich finde auch, dass es an, ja, ich weiß nicht, ob es an den Schauspieler lag, aber an die Art und Weise, wie er es gespielt hat, lag es auf jeden Fall. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Und ihr habt es eh schon beide jetzt mehrmals gesagt und ich denke, man spürt mit jedem neuen MCU-Film, dass sie glauben, dass ihre Gewinnerformel einfach der Humor der Filme und der Charaktere war, was aber eigentlich gar nicht stimmt und deswegen konzentrieren sie sich nur auf dieses Thema, aber leider auf eine Art und Weise, die Filme mittlerweile ja kaputt macht. Ja.
Ich muss sagen, ich habe bis jetzt Wakanda Forever noch nicht gesehen und Quantumania, Ant-Man habe ich auch noch nicht gesehen. Ich scheuche Wakanda Forever, weil ich Black Panther 1 so stinklangweilig gefunden habe. Und ja, da können wir gerne eine kontroverse Folge machen zu Black Panther.
Dann kriege ich immer meine Star Wars-Folge.
Dann müsstest du mal Wakanda Forever anschauen.
Ja, genau, ich schaue mal Wakanda Forever an und dann machen wir einmal Black Panther und Wakanda Forever. Aber stimmt, dann müsstest du Star Wars kriegen, weil ich löse mit der Folge definitiv einen Shitstorm aus.
Einen.
Und Quantumania habe ich einfach nicht gesehen, weil
Quantumania ist einfach so ein nichtiges, ja, der ist jetzt da, aber
ist nicht wichtig. Nicht wichtig, ob er gut richtig oder schlecht war. Aber ich möchte aufbauen auf dem, was der Adnan gesagt hat. Seit sie jeden Film extrem humorisieren, sagt mir MCU nicht mehr. Hm. Es ist nicht mehr so, oh geil, nice MCU, so geil, muss ich schauen.
Es ja, ist so, aber was sollen sie nach Endgame ehrlich gesagt noch machen?
Ich bin übersättigt, ja.
Ja, sie hätten einfach wirklich eine Pause machen müssen.
Hm. In meinem persönlichen Lieblingspodcast, den Kack und Sachgeschichten, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, hat einer von den dreien, der Tobi, etwas gesagt, das unterschreibe ich. Disney hätte Filmgeschichte geschrieben. Absolute Filmgeschichte. Hätten sie nach Endgame einfach aufgehört.
Ja.
Kein einziger Superheld, nichts mehr mit Marvel. Und sie gesagt, können sie hören nach Endgame auf. Das wäre ein Monument der Filmgeschichte gewesen, wie es kein anderes Franchise je hätte aufbauen können.
Genau. Ja.
Und das unterschreibe ich.
Und dann halt die Star Wars Nummer abziehen mit Prequels und Sequels.
Nein, das sehen Sie, das nichts davon. Nichts davon.
Nein, das meine ich dann.
Keine so Marvel
Jahre nicht später, mehr. 30 Jahre später kommen sie dann, okay, jetzt machen wir was. Das hätte ich ja dann noch verkraftet, aber bin ich.
Und das ist dann okay, dann ist genug Zeit vergangen.
Genau, no, dann ist genug Zeit vergangen und das wäre ja dann okay gewesen. Und wenn ich
nicht einmal 30, ist 15 Jahre später, reicht schon. Aber nein, hätten sie nach Endgame aufgehört und gesagt, Marvel fertig.
Ja.
Die Welt war ausgerastet.
Und die hätten noch so viel abgecashed mit der ganzen Avengers Story, wenn sie sich nur auf diese Filme verlassen hätten, ja.
Die Kunden, die hätten es dann da aufgehört und sagen, sie machen in 20 Jahren so, hey, wir zeigen euch jetzt wieder alle Filme in die Kinos, der richtigen Reihenfolge nach, alle, genau. die ganze Saga durch. Hey, das war die Cash-Cow.
Genau.
Aber jetzt, durch das, was sie jetzt machen, sind die Leute so Marvel übersättigt, dass sie das nicht bringen können. Es wird keine einige.
Ja, das stimmt. Das merkt man auch. Also, die Zahlen sind rückgängig, die Reviews werden immer schlechter, die Serien performen eigentlich gar nicht.
Und ja, wobei bei den Serien war eigentlich außer WandaVision die einzige Serie, die wirklich gut gezogen ist. Und sie war auch wirklich gut.
WandaVision war gut, ja.
Und alles, was danach kam.
Das war
ja, ja.
Hattest du auch das Gefühl, dass es eine gute Vorlage ist. Okay, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht für die Shows, aber danach She-Hulk.
Ich wollte gerade sagen, ich habe She-Hulk gefeiert.
Wirklich?
She-Hulk so geil gefunden.
Feiert, ja. Und ich fand es halt, es war mal wieder was anderes. Das war der große Vorteil.
Ja, She-Hulk hat mich genau da gehabt. Es war mal was ganz anderes.
Das Ende war einfach so Meta, weil es so geschissen war.
Ja, genau.
Jetzt wissen und wir halt wirklich.
Matt Murdock auf.
Ja, das war natürlich geil, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Es hatte so einen geilen Moment, aber ich fand das Ende einfach, das war einfach irgendwas mit diesem, was du sagst, mit der Metaebene-Geschichte, ja.
Ja, aber das war halt einfach so nach dem Motto, wir wissen halt irgendwie nicht wirklich, was wir machen sollen. Jetzt sagen wir einfach, Kevin Feige ist ein Computer. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Und ich fand das Ende trotzdem besser als das von Guardians 3, um zurück zum Thema zu kommen.
Ja, klar. Also ja, Guardians hat für mich dort weitergemacht, wo Thor 4 aufgehört hat, leider. Und das ist halt das, was ich halt, ja, es ist kein gutes Zeichen für weitere Filme einfach, ja.
Was mich persönlich einfach bei dem Ende von dem dritten so gestört hat, Adam Warlock war in meiner Meinung nach nur in dem Film für das Ende, um Quill zu retten. Und das war der einzige Grund, warum der da war. Und das hat mich so gestört, weil wir wissen, wie Yondu am Ende von Teil 2 gestorben ist. Nämlich nicht mal auf so brutale Art, wie Quill draufgegangen wäre, der jetzt kein Halb-Celestial mehr ist und das Ganze überlebt, mit angeschwollenem Kopf und Ding, dann reinkommt in die luftdichte Schleuse wieder und hat das cool ausgesehen. Wenn ich gedacht habe, euer Ernst? Ich wollte in dem Moment das Kino verlassen. Und dann so denk, what the fuck? Echt? Hab doch die Eier und lass ihn sterben. Wenn er schon sagt, er steigt aus. Aber ja. Nein, es ist, wie gesagt, der Tod von Yondu in Teil 2, der hat sich ergeben, war wichtig, war gut, dass es war. Und diese ganzen Fake-Sachen in dem dritten Teil von jedem möglichen Charakter, da könnte jetzt was passieren. Und gerade dann das Ende mit Quill, wo ich mir gedacht habe, so, echt jetzt? Also, Leute.
Total, ja, total.
Und ich verstehe nicht, wie man einen Charakter so anteasern kann in Teil 2. Und dann sind Fans hier wirklich ausgerastet. Adam Warlock, der dürfte, ich habe mir zu Adam Warlock leider einen Schlag gemacht, aber der dürfte in den Comics so ziemlich dicke Nummer sein.
Ja, ja.
Und dann ist das so eine Witzfigur und wird nur verharzt für die Lächerlichkeit und diese eine Szene. Und ich dachte so, echt, und für das habt ihr ihn anteasern müssen? Der hätte einfach auch irgendeinen random Dude einbauen können.
Ja, oder Rocket hätte wieder was gebastelt und hätte ihn gerettet.
Oder Rocket hätte was bastelt. Wobei aber sagen muss, das ist was, das rechnet ich im dritten Teil schon positiv an, was man da halt von Rocket erlebt und wie sehr der Charakter Rocket da scheinen darf. Nicht nur in dieser Backstory, sondern auch dann in der Gegenwart. Die Interaktionen mit Rocket, diese Jagd nach Rocket und der kranke, verletzte Rocket, der sich wieder fängt und eben die Empathie, die Nebula verspürt, weil sie sich halt daran erinnert, wie Thanos sie zerlegt hat, das habe ich schön gefunden.
Wie gesagt, das ist auch Teil von der Rocket Story, den ich gut fand, der wirklich gut in dem Film drinnen ist. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass er fast mehr als die Hälfte des Films eigentlich nur am Tisch liegt und in der Gegenwart-Story eigentlich kaum was tut. Genau. Dafür halt die Backstory dementsprechend hart ist. Genau. Aber that's it.
Das fand ich eben auch, dass eigentlich dieser Schmerz und diese Charakterentwicklung und Backstory, die sie zeigen, das kam dann einfach zu wenig rüber in den gegenwärtigen Rocket, meiner Meinung nach. Also dieser Sprung von ich bin jetzt dann der Leader, ich bin ein Mitglied von den Guardians und jetzt bin ich der Leader der Guardians, hat sich dann quasi nur ergeben, weil Peter sagt, er geht und nicht, weil man jetzt es gespürt hat
aufgrund es war auch diese ganze Charakterentwicklung, von der groß geredet worden ist. Ich hab's nicht wirklich mit. Was für eine Charakterentwicklung hat der Drax jetzt durchgemacht? Er weiß, dass er dumm ist? Ja. Er ist dumm und kann gut mit Kindern, das war's. Mantis kann mit großen außerirdischen Viechern gut und das sind jetzt ihre Bodyguards. Okay, ja. Haken, check. Und Quill ist zurück beim Großvater und isst Müsli. Ja, yeah. Das ist ein Ende von den Guardians, das ich mir gewünscht habe.
Will be back soon, ist auch noch gestanden. Oder irgend sowas ist am Stunden.
Star-Lord will be back. Ja, mein Gott, das heißt jetzt, das muss jetzt nicht heißen, dass das er ist, aber...
Ich würd gerne ein Randdetail mit euch kurz ansprechen. Etwas, was mir sauer aufgestoßen ist und ich will wissen, ob ich der Einzige bin. War ich wirklich der Einzige, der findet, in dem Teil war Groot richtig hässlich.
Also es hat das war das, was mich am wenigsten gestört hat. Also ich glaube deswegen.
Ich habe Groot einfach entweder als den coolen Groot aus Teil 1 abgespeichert, der wirklich ein echt cooles Viech war, oder eben den süßen kleinen Groot aus Teil 2. Aber ab Teenager Groot haben sie mir ein bisschen verloren gehabt, schon in die Avengers-Filme. Der war schon nicht so meins, aber das jetzt, dieser postpubertäre Pump-Groot, weil der schaut ja aus, wie wenn er pumpen wird. Der hat also richtig so keine Ahnung, Brustmuskeln und extra
Schulterbreite. Ja, war wahrscheinlich zu viel mit Thor unterwegs, ne?
Ja, echt, so hat das ausgeschaut. So Groot war ein bisschen, aber nicht mit Thor, sondern mit Chris Hemsworth zu viel unterwegs. Alter.
Ja. Nein, also das war wirklich das war das Geringste, was mich in diesem Film gestört hat. Vom Soundtrack reden wir gar nicht einmal von Teil 3. Da war das beste Stück wirklich.
Wir haben tatsächlich Creep. Nicht drüber geredet, weil da ist nichts Redenswertes dabei.
Ja, Creep. Der Anfang, das war noch das erste, was ich mir einreden hat lassen, was cool war, was zur Thematik von Rocket gepasst hat, wie ich finde. Und alles danach.
Irgendwas.
Wobei, sagen wir es, Creep habe ich gerade ein bisschen satt gehört. Es ist zu oft in letzter Zeit in Filmen und Serien verwendet worden. Zu oft. Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich Creep in einem guten Kontext gehört habe, wo ein Lucifer als Tom Ellis Creep gespielt hat.
Und ja, aber das ist auch
wieder und wieder verwendet worden.
Gut, dann ist es mir zum Glück nicht so aufgefallen, aber ja, die letzte gute Performance war wirklich Lucifer mit dem Song, das ist richtig. Aber wie gesagt, das war halt auch für mich das einzige musikalische Highlight, weil also alles andere, was dann kam vom Volume 3 des Awesome Hits Mix, ne, nix Awesome.
Nicht einmal Mittelmaß.
Na, gar nicht.
Das war schade, weil die Guardians, speziell der erste Film, der lebt ja von der Musik.
Auf jeden Fall. Du, wenn du mich jetzt fragen würdest, einen Song von Teil 3 außer Creep, keine Ahnung.
Ja.
Die Trailer-Musik, hilft das? ja. Und allein von Teil 1 kann ich dir, keine Ahnung, Hooked in a Feeling, Spirit in the Sky, Schieß mich tot, was nicht alles nennen. Und
What's the matter if you're fine and you're mine and you...
Und aus, mehr haben wir nicht die Rechte. Das ging mal Rechnung. Also wirklich... Awesome Mix, da hat's gepasst, auch beim Teil 2, der schon ein bisschen schwächer war.
Wenn du selber singst, darfst du alles Mögliche singen. Du darfst jeden Song selber singen, weil dann ist es, dann musst du keine Rechte abtreten. Du darfst nur nicht kommerziell dran verdienen, dass du selber singst.
Na, dann sind wir in sicherer Bahn. Dann mach weiter.
Wir verdienen nämlich an dem Podcast gar nichts.
Nein, aber trotzdem kriegen wir noch Rechnungen dafür, dass wir irgendwelche Musik verwenden.
Na, Teil 1 war einfach voll mit phänomenaler Musik. Scheißegal was.
Ja. Ja, also man kann echt nur sagen, leider den Anfang einer genialen Trilogie einfach, ja, leider nicht so genial zu Ende gebracht, ja. Das wäre eigentlich so für mich.
Ich habe auch so teilweise das Gefühl gehabt, vielleicht war es dann einfach schon, weil ich einfach schon so mies gelaunt war mit dem Film, aber wie kam man vor, dass man hat nicht mehr wirklich großartig gemerkt, dass die Schauspieler Bock hätten.
Genau, das wollte ich auch nämlich auch sagen, weil ich finde, dass gerade Chris Pratt kam für mich so gelangweilt vor.
Ja,
schon
richtig.
Beim Holiday Special nämlich, hatte schon beim, oder auch als er bei Thor.
Ja gut, im Holiday Special hat er kaum was, ich glaube, da hat er 2 oder 3 Minuten Screentime, der Rest ist ja wirklich Tracks und Mantis.
Am ganzen Film so gelangweilt rüber, also, ach Gott, ich muss das noch irgendwie hinter mich bringen.
Der ist jetzt ein Schwarzenegger-Schwiegersohn, der muss nicht mehr arbeiten.
Ja.
Also, das fand ich echt mühsam und ja, das Ganze, das war so, ja, wir ziehen wir das noch irgendwie durch und auch der ganze Film hatte sich so angefühlt, begonnen bei James Gunn selber als Regisseur bis hin zu seinen Hauptcharakteren. Das war einfach irgendwo das Gefühl, ich glaube, alle sind mit hohen Erwartungen in den Film reingegangen und ich glaube, mir ist es so rübergekommen, so quasi, ja, schiebt euch eure Erwartungen sonst wohin, ich mache jetzt einfach irgendwas. Damit
ich mache, was ich will, ja, Hauptsache ich bin fertig damit, richtig.
Genau, und ich bin fertig und dann gehe ich zu DC, Punkt, ja, und die anderen gehen in Pension und damit hat sich's abgeschlossen. Und das fand ich halt mega schade.
Ja, aber mir ist gerade der Impuls gekommen, weil du gesagt hast, so gute Trilogie. Was hältst du davon, wenn wir demnächst mal über die perfekte Trilogie reden? Das eine Franchise, was auf dieser Welt eine perfekte Trilogie gebracht hat.
Wir können keine 9-Stunden-Folge mit Herr der Ringe machen.
Wir können, sehr wohl. Okay. Das meine ich gar nicht.
Oh.
Herr der Ringe ist eine der wenigen perfekten, aber ich meine die perfekte Trilogie.
Zurück in die Zukunft.
Korrekt. Zurück in die Zukunft, ja.
Zurück in die Zukunft.
Da gibt es nichts zu Gegensätzliches zu sagen. Es ist Zurück in die Zukunft.
Das ist die einzige Trilogie, an der du nichts kritisieren kannst, aber gar nichts.
Wie auch eine Trilogie geblieben ist.
Ja.
Und um Gottes Willen oder Yodas Willen oder wer auch immer für euch, bitte lasst es bei der Trilogie. Bitte.
Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Robert Zemeckis hat testamentarisch festgelegt, an Zurück in die Zukunft darf keiner ran.
Ja.
Aber ja, das war die perfekte. Also, wie gesagt, es gibt ein paar Trilogien auf dieser Welt, die makellos sind, aber perfekt ist nur Zurück in die Zukunft.
Ja. Absolut.
Und die Extended Edition von Herr der Ringe kommt schon verdammt nah.
Ja, die Extended von Herr der Ringe ist schon verdammt nah dran.
Ja.
Nur Zurück in die Zukunft, was das geschafft, also was diese drei Filme hingelegt haben, das ist, am liebsten würde ich sie jetzt gleich wieder auftragen. Nur das Erwähnen von Zurück in die Zukunft, habe ich gleich die Musik. Da, 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 Stimmt. Ach Gott. Müssen wir demnächst mal Folgen machen.
Das ist eine gute Idee, ja.
Weil vor allem, da kann jeder von uns nicht nur mitreden, sondern voller Begeisterung. Wir haben ja vor kurzem über Ding geredet, über Picard, da warst du leider nicht dabei, Adnan, und da haben wir die Folge wirklich auf einem emotionalen Hoch beendet. So wie heute haben wir ein emotionales Tief, weil der Film einfach nicht gut war.
Ja, und er hat es auch nicht versucht.
Aber dieses Podcast-Folge aufhören auf Begeisterung, auf wirklich diesem Feeling, boah, war das geil zum Schauen, war cool, war mal was anderes in unserem Sudo-Podcast.
Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, kurzzeitig. Das war so ein wohlig warmes Gefühl und es lag nicht am Alkohol.
Es war wirklich schön, das war echt schön. Und ich glaube, Zurück in die Zukunft war wieder sowas, wo man alle mit Zitate um uns schmeißen, mit geile Szenen, mit Background-Stories und wo man dann einfach happy aus der Folge rausgegangen und jeder trat die Filme nochmal auf, weil vor der Folge ist nach der Folge, das ist zweimal schon.
Ja, die Filme laufen einfach während der Aufnahme.
Boah, das machen wir. Live-Mitschnitt, wir kommen
so synchron, ja.
Was haben Sie? Ich glaube 120 Minuten Laufzeit, Anna, oder?
Ja, ungefähr. Ich glaube, ja, die längste ist jeder zweite.
Das geht sich aus.
Nein. Ich würde mal sagen, wir machen auf das jetzt einen Deckel drauf, weil wir reden jetzt eh schon seit anderthalb Stunden und sogar länger. Und wir machen ein Schlussfazit über das Guardians of the Galaxy Franchise als Trilogie. Und wenn wir gerade von Trilogien gesprochen haben, jeder macht nochmal sein Closing Argument und sagt für sich selbst nochmal, lebt wohl zu den Guardians. Adnan, die Bühne gehört jetzt mit dir.
Ja, also wie gesagt, für mich war es der Start einer sehr, sehr spannenden Story. Also Teil 1 gehört sicherlich zu meinen Lieblings-MCU-Filmen. Ich finde trotz allem, auch wenn es irgendwie dann abgestürzt ist, für mich trotzdem eine coole Truppe einfach mit sehr vielen Charakteren, die doch sehr interessant sind. Und dass das halt so dann gelaufen ist, ist halt nicht unbedingt die Schuld der Charaktere, sondern die dann die Storys dazu geschrieben haben. Und dafür können halt die Charaktere nichts. Und deswegen ist es trotzdem noch sehenswert im Sinne einfach von den Charakteren, wie sie gespielt sind. Also ja, das, wie sie in diesem MCU-Universum existieren, finde ich halt trotzdem eine coolere Truppe als viele andere. Ja.
Michi.
Ja, also hätte wahrscheinlich innerhalb des MCUs eine der besten Trilogien werden können. So sind es zumindest zwei verdammt gute Filme im MCU geworden, mit einem dritten Teil, der halt passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, es sind die freaking Guardians of the Galaxy. Und ja, also die ersten zwei Teile immer wieder gerne.
Ich kann mich eigentlich beide zu 100% in allem, was ich gesagt habe, anschließen. Möchte dazu sagen, ich bin sehr dankbar über diesen damals kritischen Move von Marvel, dass sie an eine Hauptfiguren verkauft haben und er dann halt nur mal wirklich diese B- und C-Ware blieben ist. Weil ich hätte vermutlich Iron Man nie angegriffen und nie angeschaut, wenn der nicht so explodiert war. Und dasselbe gilt ganz besonders für die Guardians. Ich hätte nie einen Berührungspunkt gehabt mit den Comics und die Guardians of the Galaxy. Und die Comics selber sind ja nicht wie diese Filme. Dass sie die Guardians verfilmt haben, dafür bin ich ihnen wirklich dankbar, weil, so wie der Adnan gesagt hat, die Truppe ist ein Wahnsinn. So interessante und liebenswerte Charaktere. Für mich auch eine der coolsten Gangs in Marvel Cinematic Universe. Schade, dass es so enden musste. Und doch bin ich sehr dankbar, dass mir zum Schluss in diesem schlechten Film nur so viel ins Herz bohrt worden ist mit Rocket. Aber für diese ersten zwei, holy fucking shit, bin ich da dankbar, weil die waren sowas von gut. Das stimmt schon, das sind unter den besten MCU-Filmen von die 32 oder 34 bis 1. Das ist ja nicht wenig Konkurrenz. Und wenn du jetzt sagst, du nimmst auch noch alles an Peripheriematerial, Serien, Zeichentricks und so weiter mit, sind es trotzdem immer nur da ganz, ganz oben. Weil es einfach wirklich alle Emotionen abchecken. Vom Humor, vom Herz, von der Tragödie. Und ja, auch mir hat Yondu einfach so das Herz gebrochen.
Ja.
Das war einfach großartig inszeniert. Wir verabschieden uns nicht nur von The Guardians of the Galaxy, die eventuell irgendwie in irgendeiner Konstellation wiederkommen werden, in irgendeinem weiteren MCU Phase 30, weiß der Geier. Sondern wir verabschieden uns von unseren lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, Risten, was auch immer ihr seid. Uns ist es egal, hauptsache ihr habt einen Spaß bei unserem Podcast. Wenn ihr einen Spaß bei unserem Podcast habt, dann bewertet uns auf allen gängigen Apps. In iTunes könnt ihr das machen und sogar mitkommentieren. Ihr könnt es in der Podcast Addict App auf Android, die ich persönlich sehr gerne nutze, könnt ihr auch 5 Sterne vergeben und mitkommentieren. Mittlerweile kann man auf Spotify ebenfalls Episoden kommentieren. Ich muss aber schauen, ob das bei uns überhaupt freigeschalten ist auf Spotify. Aber gebt uns trotzdem Spotify 5 Sterne, egal ob ihr Episoden kommentieren könnt oder nicht. Falls ihr einen bestimmten Kommentar habt, den ihr loswerden wollt, könnt ihr diese Episoden auch in unseren Facebook-Timelines kommentieren. Da gibt es zu jeder Folge einen Beitrag. Braucht es nur in den Kommentaren runterschreiben. Wir lesen den Scheiß. Ja, wir haben nichts zum tun. Wir lesen den Scheiß. Wir lesen, was ihr schreibt und nehmen Feedback auf, aber auch Episodenvorschläge, falls ihr sagt, hey, könnt ihr mal über das quatschen. Unser Podcast ist noch im Wachsen und der soll mit euch gemeinsam wachsen. Ihr sollt Teil des Ganzen sein. Wir freuen uns nämlich, wenn wir euch abholen können und wenn wir euch mit an Bord haben auf der ganzen Geschichte. Und der Michi sitzt nämlich auch gerade im Millennium Falcon. Da ist genug Platz für alle. Hier können alle spielen. So, das war jetzt mein Outro, spontan improvisiert, aber ich finde qualitativ mein bestes Outro bis jetzt. Und es verabschieden sich von euch, schmunzelnd, grinsend, unser Marketing-Heini, der Adnan.
Servus.
Es verabschiedet sich aus dem Millennium Falcon unser hauseigener Wookie, allerdings nur sehr knapp behaart, der Michi.
May the Force be with you.
Und ich heute im Papadienst, ich würde sagen, ich entschuldige mich für meinen Burm, aber der kann ja nichts dafür. Es ist ein Baby, der kann ja nur schreien. Sag trotzdem, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und bis dann.